Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag, gewidmet dem Thema Christentum und Wiedergeburtslehre. Also wir wollen uns ein bisschen beschäftigen mit dem Reinkarnationsgedanken, mit dem sich Rudolf Steiner auch sehr ausführlich beschäftigt hat. Ein Thema, das auch in der Öffentlichkeit immer wieder angesprochen wird. Also zu Zeiten Steiners war das eigentlich noch nicht in der breiten Öffentlichkeit so ein großes Thema, weil gerade der Reinkarnation in der Tradition des Abendlandes lange Zeit wenig eine Rolle gespielt hat oder wenig erwähnt wurde. Also wenn man nimmt im Christentum, also in der christlichen Überlieferung, wird relativ wenig davon gesprochen. Es ist interessanterweise nicht also verboten, darüber zu sprechen, wenn ich das jetzt so sagen darf. Also es ist nicht so, dass es etwas wäre, was im Christentum keinen Platz hätte. Es herrscht nur im Allgemeinen wenig Interesse dafür, sage ich mal so. Also zum Beispiel unser gegenwärtiger Papst, der Papst Benedikt, schreibt auch manchmal darüber und sagt, ja, aber also er findet die Idee nicht sehr plausibel. Punkt. Aber festzuhalten ist, es gibt also keine theologische Studie irgendwie, die sagt, das wäre verboten oder würde nicht hineinpassen. Und das mit gutem Grund, weil es in Wahrheit in der ganzen Bibel sehr viele Stellen gibt, die doch hindeuten auf das Thema. Also sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Also im Alten Testament gibt es viele Stellen. Im Judentum ist, aus dem ja das Alte Testament stammt, ist die Reinkarnationsidee durchaus verbreitet. Namentlich also bei den mystischeren Strömungen, bei den Chassidim zum Beispiel sehr stark. Manche beschäftigen sich weniger damit, aber es ist dort ein sehr, sehr großes Thema und wird sicher an, ich sage einmal, gut 50, 60 Stellen im Alten Testament angesprochen. Natürlich ein bisschen verbrämt in der Darstellung, wie das in der Bibel überall ist, so dass man sagen kann, naja, ist das jetzt wirklich gemeint oder nicht gemeint? Aber es ist manchmal sehr deutlich. In den Psalmen zum Beispiel heißt es ganz deutlich, also dass der Herr spricht, also kehret zurück, ihr Menschenkinder. Und dann wird sogar gesagt, also etwa in 1000 Jahren sollt ihr wiederkommen, weil 1000 Jahre sind vor dem Angesicht des Herrn, also wie eine Nachtwache. Und solche Stellen gibt es mehrere. Und auch im Neuen Testament dann wird es angesprochen. Die berühmteste Stelle ist die, also wo der Christus von der Verklärung auf dem Berge Tabor, also das ist die Schilderung der Verklärung auf dem Berge Tabor, und dann kommt er also zurück zu den Jüngern und berichtet ihnen eben mehr oder minder davon. Da kommt also der Bericht auch eben, dass er also diese Leiden am Kreuz dann erleiden wird. Und die Jünger fragen ihn, ja, aber ist denn nicht prophezeit in den Schriften, dass vorher Elias wiederkommen müsste? Also der Prophet Elias, der, weiß nicht, 200, 300 Jahre vor der Zeitenwende gelebt hat, ob der nicht vorher wiederkommen müsste. Und da sagt der Christus ganz deutlich, das ist richtig, aber er ist ja schon wiedergekommen. Und dann heißt, da verstanden ihn die Jünger und sie wussten, er meinte Johannes den Täufer. Also da ist ein sehr, sehr deutlicher Hinweis darauf, dass gemeint ist, also Johannes der Täufer ist die Wiedergeburt des Propheten Elias. Und erst wenn der wiedergekommen ist, dem sozusagen, dann wird sich das Schicksal des Christus erfüllen. Also das sind so einzelne Beispiele, die es gibt. Aber versuchen wir mal vielleicht prinzipiell uns zu überlegen, ob diese Idee plausibel ist überhaupt. Wir versuchen mal ein grundlegendes Verständnis abseits jetzt von allen Traditionen. Also Traditionen, wie sie ja vor allem in den orientalischen Religionen, im Buddhismus, im Hinduismus, dort ist es ja sehr geläufig und es ist sicher ein größerer Anteil der Menschheit, der Reinkarnation für möglich und richtig hält, als die, die es nicht für richtig halten, weil also wir in Europa sind ja im Grunde eine relativ kleine Völkergruppe in Wahrheit. Aber die Frage ist das überhaupt plausibel? Da muss man sich prinzipiell überhaupt die Frage stellen, ja, hört nicht das Leben mit dem Tod überhaupt auf? Das wäre ja so aus heutiger, sage ich mal, materialistischer Sicht das Normalste, einmal zu sagen, na gut, wenn der Körper zerfällt mit dem Tod, beginnend mit dem Tod, dann ist vorbei, aus. Also die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist das so oder gibt es Hinweise darauf, dass es vielleicht auch anders sein könnte? Wir hatten ja im November einen Vortrag hier, wo es um Sterbliches und Unsterbliches in der Menschenseele ging. Da bin ich schon ein bisschen darauf eingegangen, aber es sind jetzt einige neue hier, also ich versuche ein bisschen die wesentlichen Grundgedanken davon zu bringen. Ist der stoffliche, physische Körper des Menschen, ist das alles, was uns ausmacht, oder gibt es noch mehr? Das ist also einmal eine Grundfrage. Gibt es noch mehr, das unter Umständen den physischen Tod überleben könnte, das weiter bestehen könnte? Jetzt ist es ja so, dass sich das Weltbild, na sagen wir mal, der Physik, der Naturwissenschaften überhaupt, in den Zeiten seit Steiner sehr stark gewandelt hat. Also zu Zeiten Steiners war noch so der ganz, sagen wir mal, primitiven Materialismus noch ein relativ gang und gäbe in den Naturwissenschaften. Also, was meine ich mit primitivem Materialismus? Man stellt sich vor, wirklich ist das, was ich mit Augen sehen und mit Händen angreifen kann. Was also gegenständlicher Natur ist, was materiell ist, das ist die einzige Wirklichkeit, die es gibt, und alles andere kann höchstens als Erscheinung an diesem Materiellen auftreten. Das ist so die materialistische Vorstellung, die, naja, bis weit hinein ins 20. Jahrhundert, die gängige war auch noch in den Naturwissenschaften. In der Physik ist dieses Weltbild völlig weggefegt. Also man dachte sich ja dann, na gut, also diese Materie, die ist aus kleinsten Teilchen dann aufgebaut, aus Atomen, und Atome sind winzig kleine materielle Gegenstände, also räumlich ausgedehnte Dinge, dass ich sie nicht greifen kann, liegt nur daran, dass sie halt so winzig klein sind, aber im Prinzip sind sie so, wie ich mir die großen Dinge vorstelle, nur halt winzig klein. Dieses Weltbild hat die moderne Physik völlig über den Haufen geworfen. Atome und namentlich die Bestandteile der Atome, weil unteilbar sind sie auch nicht. Atomos heißt unteilbar, aber man hat da gefunden, dass sie haben noch Bestandteile, Elektronen, Protonen und alles Mögliche. Aber alles das sind keine Dinge, keine Gegenstände. Sie haben auch ganz merkwürdige Eigenschaften. Wenn ich sie mit was vergleichen kann, sind sie energieartig, strahlungsartig. Wir haben nur das Glück, dass diese Strahlung, diese Energie in der Regel in einen kleinen Raumbezirk eingesperrt ist und dort gefesselt ist, dass die Kräfte also sich so aufheben, dass sie nicht ins Freie treten können. Wenn sie ins Freie treten, dann passieren so Dinge wie jetzt bei der Katastrophe in Japan. Dann, also gerade die Entdeckung der Radioaktivität Ende des 19. Jahrhunderts hat einen sehr starken Anstoß gegeben, also über das Bild der Materie neu nachzudenken und sie unter einem ganz neuen Blickwinkel zu sehen. Also, und das Bild, das zunächst entstanden ist, ist eigentlich ist Materie im Grunde etwas Strahlungsartiges, etwas Energieartiges. Nur ist die Energie gefesselt, und wenn das in großer Menge sich anhäuft, dann können wir das auch äußerlich angreifen. Aber in Wirklichkeit wirken da Energien gegen Energien oder Kräfte gegen Kräfte, nichts anderes. Und das, was uns so gegenständlich erscheint, ist eben Erscheinung in Wahrheit. Also erinnert fast ein bisschen an das Bild, das die alte indische Philosophie gelehrt hat, die äußere Welt, da ist der Schleier der Maya darüber gezogen. Also es ist eigentlich Erscheinung, die sinnliche Welt ist Erscheinung und dahinter ist etwas anderes, Kraftartiges, Energieartiges, wenn man so will. Das ist aber mittlerweile, ja, und diese Strahlungen haben dann ganz merkwürdige Eigenschaften. Also das kommt noch dazu, da wurde die Quantentheorie entwickelt. Interessanterweise mit Beginn des 19. Jahrhunderts, Max Planck hat die Quantentheorie 1900 aufgestellt, die sagt, dass diese Energie noch dazu die Eigenschaft hat, dass sie nur in einzelnen Portionen existiert, also nicht als beliebiger kontinuierlicher Strom, sondern immer nur in so Art Strahlungspaketen, wenn man so will. Und das hat dann sehr viele Folgeerscheinungen gehabt. Ich meine, solche Strahlungspakete, das ist dann unter Umständen was uns als Atom oder als Elementarteilchen erscheint. Das hat eine definierte Größe sozusagen, eine definierte Energiemenge, die da drinnen steckt, das ist nicht beliebig. Es hat sogar eine gewisse Gestaltung, wenn man will, aber mit sehr merkwürdigen Eigenschaften. Nur eine dieser Eigenschaften ist, dass man heute zum Beispiel ein und dasselbe Atom gleichzeitig an zwei Orten haben kann. Das kann man experimentell durchführen. Nur es ist eigentlich nicht vorstellbar. Man denkt sich, weil wir eben denken in körperlich-dinglichen Kategorien, denken wir, es kann nicht sein, dass das Glas zugleich da steht und da. Mit Atomen kann ich das machen. Weil Atome sind im Grunde Energieschwingungszustände, wenn man so will. Und was macht man? Man regt dieses Atom zum Leuchten an. Das leuchtende Atom ist zwar immer noch dasselbe Atom, aber es hat, wie man in der Quantentheorie sagt, einen anderen Quantenzustand. Und ich kann es von dem nicht leuchtenden Quantenzustand separieren. Das heißt, ich habe jetzt eine Version nicht leuchtend und eine Version leuchtend. Ein und desselben Atoms. Es sind nicht plötzlich zwei. Es ist immer noch ein und dasselbe. Das ist nicht wirklich vorstellbar für uns. Aber die Physik kann sich es im Grunde auch nicht vorstellen, aber sie können rechnen damit und sie können es messen. Und man kann es ja gut messen, dass jetzt plötzlich zwei Zentren da sind, von denen gewisse Wirkungen ausgehen oder auf die ich gewisse Wirkungen ausüben kann. Also da gibt es endlose Geschichten. Oder eine Konsequenz ist, dass solche Atome oder Elementarteilchen, die auch sehr weit voneinander entfernt sind, unter Umständen nicht unabhängig voneinander sind. Das heißt, verändere ich da was, verändert sich beim anderen gleichzeitig auch etwas. Und das im Prinzip über beliebige Entfernungen. Und im Grunde ist es damit so, dass wenn hier irgendwas passiert, hier an dem Punkt, im Grunde der ganze Kosmos darauf in irgendeiner Weise mitreagiert. Nicht gleich so, dass alles zusammenstürzt oder so, aber es sind Wirkungen vorhanden über im Prinzip beliebige Entfernungen und man kann eigentlich nicht sagen, dass es eine Wirkung ist, die jetzt von hier durch den Raum ausgeht dorthin. Das ist gar nicht der Fall, sondern der ganze Kosmos ist in Wahrheit ein zusammenhängendes Ganzes, das als Ganzes auf jede Veränderung reagiert. Das ist eine der Kernaussagen. Also man nennt es heute in der Physik, man sagt, die physikalischen Gesetze sind auf der Ebene nicht lokal. Früher hat man geglaubt, also wenn ich was tue, dann ist das lokal begrenzt, die Wirkung. Die kann sich höchstens von hier aus fortpflanzen, durch den Raum, und dann kann sich es nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen. Aber mittlerweile weiß man eben, dass das Ganze letztlich zusammenhängt. Das ist das Primäre. Also der ganze Kosmos, ein großes Ganzes in Wahrheit. Also da gibt es endlose Geschichten. Und sie alle haben das Problem, dass man sich's im Grunde nicht wirklich vorstellen kann. Aber das, man kann es wunderbar modellieren heute mit mathematischen Ausdrücken. Die Physiker modellieren das in der Symbolsprache der Mathematik. Da kann man das relativ stimmig beschreiben und das stimmt dann auch mit den Experimenten überein. Wie weit das alles für die Zukunft halten wird, keine Ahnung. Die Erfahrung zeigt, dass in 50, 100 Jahren sicher wieder Umwälzungen kommen, aber eines wird sicher zurückbleiben, das alte materialistische Weltbild, alles besteht aus kleinen Dingen, die höchstens lokale Wirkungen haben, das ist mittlerweile grundsätzlich widerlegt. Das Schöne bei der Wissenschaft ist, dass man zwar nie sagen kann, ob die Neuentdeckungen wirklich halten werden, aber was widerlegt ist, ist widerlegt. Weil einfach die Experimente dagegen sprechen, die Tatsachen sprechen dagegen. Also das heißt, dieses alte materialistische Bild ist weg im Grunde. Hat sich nur viel weiter als über die Physik noch nicht im Grunde hinaus gesprochen. Obwohl diese Tatsachen mittlerweile seit fast 100 Jahren bekannt sind. Nicht alle, manche sind erst vor 50 Jahren vielleicht entdeckt worden, es ist so stufenweise und heute arbeitet man mit diesen Dingen. Man denkt also, da unser Professor Zeilinger in Wien mit dieser sogenannten Quantenteleportation, was oft gesprochen wird, da geht es um solche Dinge, dass man kann eigentlich nicht sagen Wirkungen, aber dass Veränderungen, die an einer Stelle passieren, dass die ohne Zeitverlust, im Grunde ohne Zeitverlust, an entfernte Stellen übertragen werden oder dass was anderes mitreagiert zugleich. Und das hat sogar für die Technik dann praktische Anwendungen oder das soll praktische Anwendungen bekommen, nämlich für die Computertechnik, sogenannte Quantencomputer. Weil wenn ich einen Computer habe, wenn ich auf einer Stelle irgendwas tue, an 10 anderen Stellen gleichzeitig auch Schaltvorgänge passieren, na, dann kann ich viel schneller Verrechnungen machen, als wenn ich das heute durchdrehte und so maximal mit Lichtgeschwindigkeit verbreiten kann, die Informationsänderungen, die passieren. Also hat durchaus einen praktischen Hintergrund und man denkt, dass man so in 10, 15 Jahren die ersten Anwendungen wirklich davon haben wird. Also da hat es im Grunde Umwälzendes getan, alleine schon in der Physik. Also jedenfalls genug getan, dass wir zumindest einmal in Frage stellen dürfen, dass es völlig klar sein muss, wenn der Körper zerfällt, ist alles weg. Weil der Körper als räumlicher Gegenstand ist im gewissen Sinne eine Erscheinung für unsere Sinne. Dahinter steckt aber schon rein physisch was ganz anderes. Die Physik geht sogar noch weiter. Wir sind jetzt so gerade, sage ich mal, drinnen auf dem Weg. Also zuerst dachte man, alles ist materiell. Jetzt ist man weitergegangen, alles ist strahlungsartig, energieartig. Mittlerweile ist man auf dem Weg dorthin zu sagen, die eigentliche Wirklichkeit besteht aus Information. Was ist Information? Ja, ist ein sehr abstrakter Begriff. Man könnte sagen, Information ist so etwas wie Ordnung. Das heißt, in der Physik nähert man sich dem Gedanken, die Ordnung des Kosmos ist das Primäre. Und ein Teil dieser Ordnung erscheint dann als Energie und davon wieder ein Teil vielleicht als Materie. Aber im Prinzip steckt dahinter so etwas wie ordnende Kräfte, in denen sogar Intelligenz wirkt. Weil Ordnung hat was mit Intelligenz zu tun. Es ist nicht Chaos, es ist also ein gesetzmäßiger Zusammenhang drinnen. Können wir uns schon wieder nicht vorstellen, gut, nicht wahr? Was ist das? Das kann ich nicht greifen, das kann ich nicht sehen. wenn man halt von Information denkt, nee, aber Information, dann muss ich es auf ein Blatt Papier aufschreiben wenigstens. Da steht es drauf oder ich speichere es auf einer Diskette oder auf einer Festplatte ab. Und die Physik dreht es jetzt um und sagt, im Grunde ist nicht die Festplatte das Reale, sondern die Information ist das Reale. Und der Stoff, von dem wir bis jetzt geglaubt haben, dass der Träger der Information ist, ist die Erscheinung, die bloße Erscheinung. Also es ist auf den Kopf gestellt, das Bild. Oder beginnt auf den Kopf gestellt zu werden. Also das heißt, man beginnt zu entdecken, dass hinter der Erscheinung des materiellen, energiehaften, so etwas steht wie informierende, formende Kräfte, sagen wir mal so gestaltende Kräfte, dass das Primäre ist. Und was als Materie erscheint, ist sozusagen, könnte man sagen, erstarrte Information, also Form, die in einer bestimmten Weise halt mehr oder minder dauerhaft oder zumindest für Zeit festgehalten ist. Weil Information im Sinn, wie es dann die Physik meint, ist auch nicht etwas Statisches, sondern etwas sich Veränderndes, etwas sich Entwickelndes, also von mir aus, sagen wir, Informationsverarbeitung. Das ist die Grundlage der Welt. Also in die Richtung geht es heute. Und da ist es interessant zu sehen, weil das in gewisser Weise korrespondiert mit einem Begriff, den auch Rudolf Steiner verwendet. Wenn er nämlich sagt, ja, wodurch kommt denn das überhaupt zustande, dass dieser physische Körper, den wir haben, dass der am Leben ist, dass der nicht verfällt? Warum gibt es also einen Moment, wo das anfängt zu verfallen, und was ist vorher, was verhindert vorher, dass er verfällt? Welche Prozesse sind das? Was ist das Leben eigentlich? Ist das Leben, sind das nur die chemisch-physikalischen Prozesse oder steckt noch mehr dahinter? Und da spricht Rudolf Steiner vom sogenannten Bildekräfteleib oder auch Lebensleib, der immer wieder aufbauend, erneuernd, erhaltend, gestaltend in dem physischen Körper wirkt und ihn am Leben erhält. Und solange sozusagen diese Bildekräfte, dieser Lebensleib verbunden ist mit dem physischen Körper, solange sind wir am Leben. Und wenn durch irgendeinen Grund die Zerstörung so stark geworden ist, dass des physischen Leibes, nämlich dass dieser Bildekräfteleib das nicht mehr wettmachen kann, dann tritt der Tod ein. Das, was wir äußerlich als Tod erleben. Also dieser Bildekräfteleib, das ist eben so etwa ein formbildendes Prinzip, ein etwas, was man von mir aus auch als Informationsleib bezeichnen könnte, wenn man es ein bisschen abstrakter ausdrücken will. Also halt der physikalische Informationsbegriff ist etwas Abstrakteres, aber es ist verwandt mit dem, was Steiner mit dem Bildekräfteleib in einer sehr viel, sage ich mal, lebendigeren, konkreteren Weise schildert. Ich meine, dieser Bildekräfteleib oder diese Bildekräfte etwa wirken schon im Pflanzenwachstum draußen. Also in allem, was lebt, was wächst, was gedeiht, was wuchert, von mir aus, wenn man so will. Aber das ist noch nicht alles. Es ist noch mehr im Menschen drinnen, weil wenn wir nur jetzt das Physische hätten, wenn wir nur das Lebendige hätten, dann hätten wir in etwa so den Status einer Pflanze. Wir würden leben, wir würden uns fortpflanzen, vielleicht in irgendeiner Weise, aber wir hätten im Grunde kein Bewusstsein. Wir wären in einem Zustand, na, wie es vielleicht ein Koma-Patient ist, der kein messbares Bewusstsein hat, der also in einer Art Tiefschlafzustand ist, der also weder von sich selbst noch von der Welt etwas weiß. Also Bewusstsein ist noch etwas anderes als bloßes Leben. Ist in gewisser Weise sogar ein Prozess, der den Lebenskräften entgegenwirkt. Das ist interessant. Wenn man nämlich schaut, was sind bei uns im Menschen die Organe, die am meisten mit dem Bewusstseinsleben zu tun haben. Das sind die Sinnesorgane, durch die wir die Welt wahrnehmen. Das ist das Nervensystem, das auf jeden Fall wichtig ist dabei. Das ist namentlich das Gehirn und das Großhirn, das eine große Rolle spielt dabei als Instrument, damit wir die Welt bewusst erleben und bewusst in ihrer Gesetzmäßigkeit erfassen können. Und das sind aber gerade Organe, die relativ wenig lebendig sind. Die nahe, sage ich mal, am Tode sind. Also bei den Sinnesorganen zum Beispiel ist es schon einmal so, dass sie vom Bau her eine sehr große Ähnlichkeit haben im Grunde mit physikalischen Instrumenten. Wenn man so nimmt, ist das Ohr, die Gehörschnecke mit den Nervenfasern, die da ausgespannt sind, und das ist so was Ähnliches im Kleinformat, wie das da, was wir da stehen haben. Also gespannte Saiten, die vibrieren, die wirklich in Resonanz geraten mit den verschiedenen Schwingungen, die kommen durch die Töne von draußen, und das wird dann aufs Nervensystem übertragen. Also das heißt eigentlich etwas, was fast physikalisch zu begreifen ist. Da brauche ich nicht tief in Lebensvorgänge Einschau halten, sondern das sind fast rein physikalische Vorgänge, die sich zunächst abspielen. Die Nervenzellen überhaupt und namentlich das Großhirn, die sind sowieso etwas, was am Rande des Todes spazieren geht. Die Nervenzellen des Gehirns sind erstens einmal so, dass sie ab einem gewissen Lebensalter, und das heißt allerspätestens ab der Pubertät, sich nicht mehr erneuern. Normalerweise. In einzelnen krankhaften Fällen kann das passieren, zum Beispiel wenn es Gehirntumore oder sowas gibt, dann fängst du zu wuchern an, aber dann ist das gerade eher nicht erwünschte Erscheinung. Also dort läuft dann etwas fehl. Aber an sich sind die Nervenzellen so, dass sie also so wenig Leben in sich haben, dass sie sich nicht mehr regenerieren im Grunde. Das heißt für uns Menschen auch, mit den Nervenzellen, die wir haben, müssen wir bis an unser Lebensende auskommen. Und sehr wesentlich ist daher auch für uns als Menschen, wie der ganze Bau des Nervensystems, namentlich des Gehirns, in der Zeit bis zur Pubertät sich entfalten kann. Was da vielleicht an Störungen passiert in der frühen Jugend oder bis zur Pubertät hin, kann im Grunde nicht mehr gut gemacht werden. Später, da gibt es keine Ausgleichsmöglichkeit, weil wir müssen mit den Nervenzellen auskommen, die wir haben. Das Einzige, was passiert, ist, dass wir im Zuge unserer Bewusstseinstätigkeit, namentlich also im Zuge auch unserer Wahrnehmungs- und Denktätigkeit, dass sich neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen ausbilden. Weil diese Nervenzellen haben eine so eine riesige Faser und dann haben sie etliche so kleine Verästelungen. Es schaut ja eigentlich so wie so ein Astgewirr aus im Grunde. Und diese Dendriten, wie man sie nennt, die wachsen, ziehen sich zurück. Und zwar in Abhängigkeit davon, wie wir denken, wie wir wahrnehmen und so weiter. Also namentlich, wenn wir zum Beispiel bestimmte Gedanken immer wieder durchdenken, bilden sich bestimmte Nervenbahnen, bestimmte Nervenverbindungen besonders deutlich heraus. Und wenn wir anderes wieder weniger denken, dann bildet sich da dem nichts aus. Oder dergleichen ist ja interessant, heute mit der heutigen Technik kann man im Grunde dem Gehirn zuschauen, was beim Denkprozess passiert alles. Also auch wie die Durchblutung sich ändert und dergleichen. Also es gibt heute mit diesen verschiedenen Arten der Tomographie, kann man wirklich zuschauen, wie sich die Durchblutung etwa ändert. Und das hat Einfluss darauf, wo und wie sich Nervenzellen jetzt verästeln und Verbindungen suchen zu anderen Nervenzellen. Also da kann man geradezu hineinschauen. Ich habe jetzt bewusst nicht gesagt, dem Hirn zuschauen, wie es denkt, weil eigentlich denkt das Gehirn nicht. Eigentlich ist es umgekehrt. Das Denken gestaltet das Gehirn. Das kann man jedenfalls beobachten. Wie Denkprozesse im Gehirn Veränderungen hervorrufen. Und zwar ursächlich. Zuerst ist der Gedanke da und dann ist die Wirkung im Gehirn da. Also solche Tests kann man ja machen, also dass man den Untersuchungspersonen dann sagt, konzentrieren Sie sich jetzt auf dieses oder jenes und dann schaue ich, was passiert dabei im Gehirn. Und dann, wenn er mehr optische Vorstellungen hat, hat das halt dann mehr mit der Sehrinde zu tun und so weiter. Also das heißt, man kann willentlich die Gehirntätigkeit beeinflussen und nicht nur momentan beeinflussen, sondern wenn man das oft und oft tut, dann verändert sich bis zu einem gewissen Grad auch der innere Bau, die innere Vernetzung des Gehirns, sagen wir mal so. Also auch das wird, sage ich mal, ein Dogma sein, das wir bald überwinden müssen, zu sagen, dass das Gehirn denkt, sondern umgekehrt. Das Denken baut das Gehirn nur in, was passiert dabei? In dem Moment, wo es das Denken, das Gehirn baut und sozusagen, ich sage einmal, anstößt an diese Nervenmaterie und gegen den Widerstand da ankämpfen muss, um das umzubauen, dabei entsteht das Bewusstsein. Bewusstsein entsteht am Widerstand. Wenn ich jetzt so, oh, jetzt bin ich mir bewusst, dass da was gestanden ist, weil ich angestoßen bin. Bewusstsein ist eigentlich immer so ein bisschen ein Schmerzprozess. Also im Bewusstsein kollidieren wir irgendwo mit der Welt oder mit unserem Körper selber, mit unserem Organismus. Und das weckt uns auf. Das heißt, damit uns unser eigenes Denken auch bewusst wird, dazu brauchen wir ein geeignetes Instrument. Und das ist das Gehirn. Aber das heißt, das Bewusstsein des Denkens, dass sich der Mensch des Denkens bewusst wird, bedeutet auch, er muss eine Zeit lang schon gebaut haben an dem Gehirn, allerdings noch unbewusst. Und erst wenn das eine gewisse stabile Struktur, gewisse Festigkeit, sage ich mal, eine gewisse Starrheit auch erreicht hat, dann entsteht genügend Widerstand, dass auch Bewusstsein entsteht. Das heißt, beim ganz kleinen Kind ist das Gehirn nur eine relativ breiige Masse, noch sehr wenig ausgestaltet, noch sehr wenig differenziert. Erst im Zuge dessen, was das Kind wahrnimmt, was es tastet, was es erlebt, an akustischen Eindrücken, an inneren Stimmungen erlebt, alle diese Dinge helfen mit, das Gehirn zu gestalten. Und wenn genügend Grundlage geschaffen ist, durch das äußere Begreifen, indem man eben Gegenstände betastet, Erfahrungen damit macht, dann entsteht irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo auch das innere Begreifen, das Denken nämlich beginnt, wo wir sozusagen die Dinge im Gedankenraum greifen können, ohne dass wir sie äußerlich angreifen müssen. Aber das ist Vorbereitung dazu. Das ist ganz interessant. Und da steckt ja Gesetzmäßigkeit drin, etwa, dass wir irgendwas geschickt anfassen können, dass uns nicht gleich aus den Händen fällt. Ein Kind ist am Anfang noch sehr, sehr bautschert. Ich meine, den Schnuller muss man 10.000 Mal aufheben und so weiter. Aber irgendwann lernt das Kind geschickter und geschickter in dem zu werden. Und wenn es da eine gewisse Stufe erreicht hat, dann wacht das Bewusstsein so richtig auf. Erst vorher ist es eher noch so traumartig. Traumhaft. Das Tier zum Beispiel träumt die ganze Zeit. Also das Tier bringt es nie zu diesem Wachbewusstsein, zu dem es der Mensch bringt. Daher kann das Tier auch nicht wirklich selbstständig denken. Also da ist ein Unterschied. Das heißt nicht, dass es nicht intelligent handeln könnte. Aber da handelt sozusagen unbewusst die Natur in ihm. Also Tiere können sehr, sehr weise durch ihre Instinkte gelenkt werden, also zumindest solange sie in der richtigen, artgemäßen Umgebung sind, dann funktionieren diese Instinkte. Aber da ist sie nicht jetzt das einzelne Tier bewusst und fällt bewusste Entscheidungen, sondern das sind Dinge, die unbewusst passieren. Also auch im Menschen ist es ja in Wahrheit so, dass die Intelligenz, die unbewusst in uns waltet, viel größer ist als das kleine bisschen, was wir bewusst verwalten können davon. In Wahrheit sind nämlich diese Kräfte, mit denen wir denken, dieselben Kräfte, die auch den ganzen Organismus bauen und gestalten. Und nur weil gerade beim Gehirn oben auch das schon fast ganz tot geworden ist, sehr starr geworden ist, wird ein Teil dieser Kräfte jetzt zu anderen Zwecken frei. Ich meine, einerseits dazu, diese Verbindungen zu schaffen, andererseits sich wirklich als Gedankenleben zu entfalten. Das Informationskräfte, Informationsverarbeitung, wenn man so will, die normalerweise praktisch darauf gerichtet ist, den Körper zu gestalten, wird jetzt ein bisschen frei und kann sich im Bewusstsein ausleben, sozusagen. Aber das ist so eine dünne Schicht von dem. Also ich sage immer, mein Gott, ich bin Chemiker eigentlich von meinem Beruf her. Wenn ich alles das wirklich als Wissen hätte, was allein in meiner Leber sich abspielt, an chemischen Prozessen und das alles durchschauen könnte, dann wäre ich das Genie schlechthin. Aber alles, was alle Chemiker der Welt heute darüber wissen und verstehen davon, das ist wirklich viel. Es ist wirklich immens viel. Es füllt Bibliotheken auf der ganzen Welt. Es füllt also, weiß ich jetzt, Gigabyte, Terabyte, sonst was an Informationsspeichern. Und es ist so ein Bruchteil dessen, was sich da alles noch drinnen abspielt, an einzelnen Tätigkeiten. Also ein Wunderwerk im Grunde. Schon in der kleinsten Zelle spielen sich die wunderbarsten Dinge ab. Aber diese Intelligenz, die das gestaltet sozusagen, das sind diese Bildekräfte. Ein bisschen was davon wird frei für unser Bewusstsein. Aber eben nur dann, wenn das Gehirn da ist, als dieses fast tote Ding da oben. Dass es fast tot ist, zeigt auch ein Faktum, dass nämlich der Körper, unser ganzer Organismus einen immensen Aufwand treiben muss, um das Gehirn überhaupt am Leben zu erhalten. Wir brauchen ein Viertel unserer ganzen Stoffwechselenergie nur dazu, dass das Gehirn nicht abstirbt. Das Gehirn, obwohl es also etwa 4% Körpermasse hat, braucht satte 25% unserer Körperenergie nur, dass es nicht abstirbt. Hat nichts damit zu tun, ob wir denken, ob wir schlafen, ob wir wachen. Tag und Nacht braucht es 25%. Wenn es diese Versorgung nicht kriegt, ist sofort schwerste Schädigung da. Wenn es nicht mit Sauerstoff versorgt wird, nach ein paar Minuten fangen an, die Nervenzellen irreparabel abzusterben. Und dann ist vorbei. Dann ist zumindest mit dem Bewusstsein vorbei oder schwere Störungen des Bewusstseins vorbei. Dann fallen wir in den Koma-Zustand vielleicht, wo wir noch so in einem pflanzenartigen Zustand weiter existieren, aber kein Bewusstsein mehr entwickeln können. Also, das Gehirn, das Nervenzentrum ist ein sehr fragiles, sehr labiles Gebilde. Also wirklich an der Schwelle des Todes beständig. Also Bewusstsein ist ein Prozess, der wirklich in gewisser Weise dem Leben entgegengesetzt ist. Der das Leben auch beschränkt. Das sieht man auch daran, wenn man etwa vergleicht das Wachstum der Pflanzen mit dem Lebensprozess im Tier oder im Menschen. Die Pflanze wuchert nach außen. Im Grunde ungehemmt. Wenn man so Pflanzen frei in der Natur draußen hat, überhaupt so die einfachen Pflanzen, das wuchert und verbreitet sich nach allen Ecken und Enden, entwickelt dabei unheimliche Kräfte, oft das die stärksten Steine spaltet und ist nicht aufzuhalten. Wuchert immer weiter in den Raum hinaus. Beim Tier und beim Menschen wuchert nichts nach außen, nicht? Weil wir da wachsen nicht so Platteln irgendwo und ein bisschen ein paar Haare und die werden dann auch immer weniger mit der Zeit, also nach außen wuchert da relativ wenig. Die Gestaltung, die sich bei der Pflanze nach außen abspielt, passiert beim Tier nach innen, gestaltet sich zu einzelnen Organen, eben halt Leber, Lunge und so, das hat in der Form die Pflanze nicht. Und vor allem hat sie natürlich auch dieses Nervenzentrum nicht. Also dieses ganz wesentliche Organ. Das entsteht alles dadurch, dass sich die Lebenskräfte jetzt nicht nach außen bewegen, sondern nach innen. Aber dazu müssen sie zugleich begrenzt werden in ihrer Tätigkeit. Weil das Ganze entfaltet sich halt in einem relativ engen, begrenzten Raum. Weil ab einem gewissen Alter, wenn das Tier oder der Mensch ausgewachsen ist, wird es nicht mehr größer. Also wir wachsen nicht bis an unser Lebensende, sondern irgendwann bleibt es einigermaßen stabil. Vielleicht wächst der Bauch ein bisschen, aber das macht es nicht aus. Also die Gestaltung geht nach innen, aber dazu muss dieses wuchernde Leben der Pflanze eingegrenzt werden. Es muss gesagt werden, stopp, bis daher und nicht weiter. Wenn das nicht passiert, dann entstehen etwa Krebserkrankungen und dergleichen. Da entsteht ein Art relativ umgestaltetes, fast pflanzenartiges Weiterwuchern. Also Krebszellen, die sind im Grunde sehr lebendig. Die wollen sich immer wieder teilen, teilen, teilen und weiter. Und nur da ist kein Platz drinnen. Da muss immer das Leben begrenzt werden, dafür aber stark durchgestaltet werden. Der Mensch oder auch das Tier ist in seinem inneren Bau viel reicher gestaltet als die Pflanze etwa. Also sehr differenzierter. Das heißt, die Lebenskräfte werden zwar gebremst, aber sie gestalten stärker, sie greifen stärker ins Materielle ein. Und damit entsteht dann unter Umständen auch das Bewusstsein. Also zuerst beim Tier auf einer, sage ich mal, traumartigen Stufe noch. Sehr, sehr, sehr dumpf das Bewusstsein noch der einfachen Tiere. Wenn man so einen Regenwurm oder was hernimmt, der erlebt jetzt noch nicht so eine umfassende Bewusstseinswelt wie etwa ein Raubtier oder ein Löwe oder der erlebt die Welt viel reicher. Aber doch, es ist auch Bewusstsein beim Regenwurm vorhanden. Man kann sich jetzt schwer hineinversetzen, aber ein bisschen geht es schon, wenn man sich so vorstellt, wenn der so durch das warme, feuchte Erdreich kriegt, die Wärme, die Feuchtigkeit, spürt diesen, wie soll ich sagen, Geruch oder Geschmack dieser feuchten Erde, das erlebt der Regenwurm in einer gewissen Weise. Und das ist zweifellos für den Regenwurm ein ganz großartiges, gewaltiges Erlebnis. Das ist seine Welt. Aus, mehr kennt er nicht. Und wenn es irgendwo trocken und kalt ist, dann stürzt diese Welt auf fast nichts zusammen. Das ist sozusagen die Wüste für ihn. Und orientieren tut er sich danach, wo ist diese Welt dieser großartigen Erlebnisse, dorthin kriegt er. Und nach dem orientiert er sich und das geht wunderbar. Aber und dieses Erleben geht sehr weit. Das heißt, er spürt also gewisse Wetterveränderungen, gewisse Veränderungen im Erdboden sehr viel deutlicher vielleicht, als wir Menschen das erleben. Weil wir müssen erst einen Wissenschaftler holen, ist der Erdboden da gesund oder ist der geeignet, das anzubauen? Und dann kommen wir vielleicht mit der chemischen Analyse und so weiter und nachher sagen wir, ja, also der Boden ist in Ordnung oder der ist für das oder das geeignet. Na, der Regenwurm braucht die ganzen Fachleute nicht, sondern er ist selber der Fachmann, nur könnte das nicht in Gedanken formulieren, aber doch sein Erleben leitet ihn in einer sehr gesetzmäßig, im Grunde intelligenten Weise, ohne dass er sich selbst dieser Intelligenz aber bewusst ist. Das ist eben das Tolle der Instinkte der Tiere, dass da eigentlich eine große Weisheit waltet, aber sie wird dem einzelnen Tier nicht bewusst. Das heißt, dieses tierische Bewusstsein unterscheidet sich noch um einen deutlichen Grad vom menschlichen Bewusstsein. Also wo wir uns des Denkens bewusst werden, wo wir uns namentlich bewusst werden, dass wir als ein eigenständiges Wesen der Welt gegenübergestellt sind. Das ist beim Tier nicht der Fall. Nicht einmal beim höchsten Tier. Nicht einmal in Wahrheit bei den, weiß ich nicht, Löwen, Affen oder so, wenn man die höchst entwickelten Säugetiere nimmt, ist es wirklich der Fall, dass selbst der Affe nicht das Bewusstsein hat, ich bin da und dort ist die Welt. sondern er verschwimmt irgendwie im Erleben mit seiner Umwelt. Er kann sie nicht ganz trennen, so wie sie das ganz kleine Kind noch nicht wirklich trennen kann von der Umwelt. So etwa normalerweise ab dem dritten Lebensjahr fangen die Kinder an, manche ein bisschen früher, manche ein bisschen später zu sich ich zu sagen. Da plötzlich kommt ihnen irgendwie die Erfahrung, hoppla, ich bin was anderes als das, was da draußen ist. Vorher ist das kein Thema. Da erfreut es sich dann an den verschiedenen Eindrücken, die es hat, aber es sagt nicht, ich bin da und das andere ist dort. Und das Tier kommt im Grunde nie dorthin. Das heißt, es erlebt die Welt nicht so wie wir. Obwohl es sich geschickt im Raum bewegt, erlebt es den Raum nicht so wie wir. Das sind wieder zwei unterschiedliche Dinge. Ist interessanterweise bei uns Menschen oft so, dass wir uns im Raum viel geschickter bewegen, wenn wir gar nicht bewusst uns orientieren dabei, sondern uns einfach auf die Intelligenz unseres Organismus, sage ich mal, verlassen. Also namentlich bei Sportlern oder wenn man sich im Wald bewegt, geschickt, wenn ich dauernd schaue, wart, wie muss ich denn gehen, dass ich nicht hinfalle, dann liege ich wahrscheinlich schon beim zweiten Schritt auf der Nase. Wenn ich das Vertrauen habe, meine Füße finden schon den Weg, dann kann man im Stockdunkeln durchs unwegsamste Gelände gehen und stolpert nicht. Wenn ich anfange, denselben Weg bei Tag bewusst gehen zu wollen, habe ich viel größere Schwierigkeiten. Das ist interessant. Also man muss nicht bewusst den Raum erleben, um sich bewusst darin bewegen zu können. Darum sind die Tiere, die Affen zum Beispiel, wenn sie da von Ast zu Ast springen, viel geschickter. Wenn sie ausrechnen müssen, welchen Ast muss ich nehmen? Nehme ich den dritten von links oder den vierten von oben? Bis dahin ist er längst unten, weil inzwischen hat der Wind den Ast schon weggelegt und wenn er springt, greift er ins Leere. Er springt einfach. Und die Intelligenz seines Organismus lenkt ihn so präzise, dass das wunderbar funktioniert. Also Bewusstsein der Tiere ist noch etwas anderes als Bewusstsein des Menschen. Also was das tierische Erleben, das tierische Bewusstsein ausmacht, ist also einerseits dieses Traumartige, dieses, aber auch dadurch sehr viel mehr Triebhafte als beim Menschen. Ein Tier geht eigentlich nur nach dem Trieb und Begierden auf. Wenn es jetzt Hunger hat, dann hat es die Begierde, Beute zu fangen. Ein Löwe, der hungrig ist, wird sich die nächste Beute, die im Weg ist, schnappen. Und wenn er nicht hungrig ist, dann können die Knuster oder die Impalas oder was immer vor ihm vorbeimarschieren und es interessiert ihn überhaupt nicht. Dann ist er der faule Löwe, der da liegt und verdaut und sagt für heute genug. Nein, das sagt er ihm eigentlich nicht, aber sein Instinkt sagt ihm, dass jetzt Jagen völlig uninteressant ist. Und das heißt, die Beute existiert für ihn in dem Moment im Grunde nicht als Beute. Das heißt, was das Tier erlebt, ist anders, je nachdem, wie der innere Zustand ist, ob Hunger da ist und so weiter. Nachdem verändert sich das Erleben der Tiere unwillkürlich. Das Tier selber hat darauf bewusst keinen Einfluss. Oder wenig Einfluss, sagen wir mal so. Dieses triebhafte, traumartige Bewusstseinserleben, das aber zugleich durchzogen ist mit dieser Intelligenz der Instinkte, wenn man es so nennen will, was aber eben Bewusstsein hat, aber nicht Selbstbewusstsein hat, das nennt Steiner, Rudolf Steiner, den Trieb- und Begierdeleib. Das heißt, wir haben neben dem physischen Leib, neben dem Bildekräfteleib, der das eigentlich Lebendige ist, noch so etwas wie einen Trieb- und Begierdeleib. Auch wir nämlich als Menschen auch, weil wir haben das Tier nämlich auch in uns. Also wir haben nur noch etwas darüber, das dazu führt, dass wir aus diesem traumartigen Bewusstsein, das wir ja auch haben, wir kennen das ja, wenn wir einschlafen oder wenn wir aufwachen, dann haben wir ja auch dieses Traumerleben, wo wir auch, nämlich interessanterweise in der Regel auch nicht so ganz selbst bei uns sind, mit dem Selbstbewusstsein. Nicht wahr? Im Traumbewusstsein können wir uns nicht so gut trennen von der Welt. Und es gibt zwar dann so sogenannte luzide Träume, wo man während des Traumes weiß, dass man träumt, aber normalerweise weiß man während des Traums nicht, dass man träumt. Man ist in irgendeinem Albtraum drinnen und irgendwann läuft der Wecker und dann ist man noch ganz verwirrt und Gott sei Dank, das war alles nicht wahr. Aber dann wacht man erst zum Selbstbewusstsein auf, also im Traumbewusstsein verschwimmen auch wir mit dem Erleben irgendwo in eins zusammen und können uns nicht wirklich trennen davon. Also, das hat das Tier, diesen Trieb- und Begierdeleib, den haben auch wir. Im Traumzustand erleben wir ein bisschen was davon. Im Untergrund ist es immer auch da, wir träumen auch bei Tag in Wahrheit ständig. Nur ist es durch das Tagesbewusstsein überstrahlt. Wenn man genau sich selbst beobachtet, einmal ein bisschen die Konzentration von der Außenwelt ablenkt und schaut, was tut sie im Inneren, dann kann man schon darauf kommen, dass da immer irgendwas im Hintergrund des Seelenlebens in Bewegung ist. Das ist eigentlich immer so ein Träumen im Hintergrund. Es gelingt dann nicht so leicht, das jetzt wirklich so stark heraufzuheben, dass man die Bilder wirklich sieht, aber man spürt zumindest dieses Weben, das da hinten ist. Ja, was ist dann das, was das Selbstbewusstsein ausmacht? Beim Menschen kommt noch etwas dazu. Das Ich, das Selbst. Das ist also das Vierte jetzt. Also wir haben den physischen Körper, den Bildekräfteleib, den Trieb- oder Begierdeleib und kann auch sagen Seelenleib, wenn man so will. Es hat was mit dem Seelischen zu tun, weil ja schon Bewusstsein da innen ist. Aber es ist trotzdem noch nicht ganz Seele, darum bezeichnet es auch Steiner mit dem Ausdruck Leib eher. Weil es zählt auch zu den, nämlich in Wahrheit Vergänglichen des Menschen. Weil wenn wir jetzt wieder ein bisschen den Blick richten auf unser eigentliches Thema, wir wollen ja über Reinkarnation sprechen, geht es darum, was ist vergänglich am Menschen, geht weiter. Also diese leiblichen Glieder sind im Grunde alle mehr oder weniger vergänglich. Sowohl das Physische als die Lebenskräfte, auch die zerstreuen sich einmal, sage ich, in der Welt, gliedern sich ein in den allgemeinen Informationsstrom, der durch die Welt geht, wenn man so will, aus dem sie ursprünglich entnommen sind. Und auch von diesem Trieb- und Begierdeleib geht ein großer Teil wieder weg, verliert sich nach dem Tod. Nämlich auf jeden Fall alles das, was sehr stark zusammenhängt mit jenen Trieben und Begierden, die rein aufs Körperliche gerichtet sind, die sind nach dem Tod was völlig Sinnloses. Also die gehen den Weg eigentlich mit dem Körperlichen mit. Allerdings, dieses Ich des Menschen, das ist jetzt etwas ganz Besonderes, etwas allerdings auch schwer zu fassen. Das ist nicht, weil wir alle wissen, wir haben so etwas oder wir sind ein Ich. Wenn man beschreiben soll, was das Ich ist, wird es schon schwieriger. Ja, ich bin der Herr Hofer und sowieso, bin geboren da und dort, aber das sind alles Äußerlichkeiten, das ist noch nicht das Ich. Das Ich ist sozusagen das Zentrum in uns, das Bewusstseinszentrum auch, das, naja, diese ganzen körperlichen, leiblichen Glieder als Werkzeug benutzt, damit umgeht, sie für seine Tätigkeit verwendet, sie durch seine Tätigkeit auch verändert, so wie ich das schon etwa beschrieben habe mit dem Gehirn, dass wir durch unser Denken bauen und umbauen, aber so bauen wir eigentlich bis in den ganzen physischen Körper hinein, leise. Sei es nur in den äußeren Falten sichtbar, innerlich kommen auch Falten, aber die hängen zusammen mit unserer Lebensart auch, weil die passieren nicht nur zufällig. Aber noch stärker arbeiten wir hinein, auch in die Lebenskräfte. Auch die verändern wir durch die Art, wie wir denken, durch die Art, wie wir leben. Namentlich, wenn wir sagten, die Denkkräfte sind eigentlich so ein winziger Rest dieser Lebenskräfte, die sonst halt den Körper gestalten, ein bisschen was davon wird frei und das benutzen wir zum Denken. Dann heißt das, indem wir denken, indem wir bewusst erleben, greifen wir aber auch in diesen Bildekräfteorganismus ein, gestalten ihn und tun etwas drin. Na und erst recht greifen wir ein in das, was der Trieb und Begierde Leib ist, den auch das Tier hat. Also mit dem sind wir eigentlich dauernd konfrontiert irgendwo. Also wir kennen das auch, dass man manchmal gewisse Begierden, gewisse Gelüste haben, sei es eine leckere Speise, die da steht. Und man kann sich so schwer zurückhalten. Mein Gott, jetzt habe ich eh schon 100 Kilo, ich sollte eigentlich fasten, aber das Ich kämpft mit dem. Nicht? Weil der in uns, der das will, das ist nämlich nicht unser Ich, das ist der Trieb- und Begierdeleib, der will das. Das Ich oben ist vielleicht eh so vernünftig zu sagen, aber eigentlich tut es dir nicht gut, Freund. Da sind die Instinkte ein bisschen durcheinander gekommen, lieber Freund. Das ist nämlich beim Menschen auch so ein bisschen das Problem, was beim Tier noch sehr weisheitsvolle Instinkte sind, haben wir bis zu einem gewissen Grad verloren. Und wir müssen darauf hoffen, dass unser Ich genug Intelligenz und auch genug Kraft entwickelt, das zu ersetzen irgendwo und auszugleichen. Ja, genau, so ist es. So, genau so ist es. Und es ist halt das oft offen, wer da der Sieger bleibt. Einmal der, einmal der. Also damit sind wir sehr stark konfrontiert und es ist sicher eine der wesentlichen Selbsterziehungsaufgaben, die der Mensch in seinem Leben zwangsläufig durchmacht, mit diesem Tier in uns fertig zu werden in gewisser Weise. Wir brauchen es, weil da drin sehr viele Kräfte sind, die auch für unseren Organismus notwendig sind. Ohne die könnte man gar nicht leben auf Erden. Also diese ganzen Triebe, Begierden, die Reste von Instinkten, die noch drin sind, wir brauchen das alles. Aber wir müssen halt schauen, dass wir die Zügel in die Hand nehmen, dass wir also der Reiter auf dem Pferd sind und dass nicht das Pferd mit uns durchgeht. Ist ja interessant, dass es auch in der Mythologie dann so schöne Bilder dafür gibt. Also so Übergangsstufen, weil der Kentaur zum Beispiel, wo sich langsam der Mensch, das Obere des Menschen aus dem Pferdeleib heraushebt. Das weist im Grunde auf die Entwicklungsstufe hin, wo der Mensch langsam fähig wird, mit seinem Bewusstsein sich von dem Tierischen in sich zu trennen und es daher sozusagen von außen in gewisser Weise in die Hand zu nehmen. Das heißt, dieses Bewusstsein verschwimmt nicht mehr in eines, sondern ich und das andere. Das sind zwei verschiedene Dinge. Solange das Ich noch untergeht in dem Trieb- und Begierdenleib, solange hat es keine Chance. Aber jetzt hebt sich das heraus aus diesem Meer fast der Triebe und Begierden, die da im Traumbewusstsein so unterbewusst herumgeistern. Ich hebt sie langsam heraus, also dafür ist zum Beispiel der Kentaur ein Bild. Also hinter dieser alten Mythologie steckt oft wirkliche Weisheit dahinter. Sie hätten das gar nicht so bewusst, wie wir heute wahrscheinlich erklären können, aber es war ihnen klar, das Bild ist richtig. Da gibt es eine Stufe, wo sich das getrennt hat voneinander. Damit will ich nicht sagen, dass der Mensch früher Tier war. Das ist wieder ein eigenes Kapitel. Wir werden das im Sommer oder Anfang des Sommers in einem Vortrag vielleicht behandeln können, wo es um die Evolution des Menschlichen gehen wird. Da werde ich auf diese Dinge auch eingehen. Dass es nicht so einfach ist, dass der äußere Schein ist ein bisschen drückt, so wie der Darwinismus sagt, also gut, zuerst das niedere Tier, dann das höhere und am Schluss der Mensch. Also der Mensch ist ein hochentwickeltes Tier. Das ist dem äußeren Schein auch in gewisser Weise gerechtfertigt, aber der inneren Kräfte nach, die das bewirken, schaut es noch ein bisschen anders aus, aber das ist jetzt nur eine Randbemerkung. Da hat Steiner auch, also im Übrigen, sehr interessante Anregungen dazu gegeben, und dann würde sich also der Streit aufhören zwischen also extremen Darwinismus oder Neodarwinismus und was jetzt so modern ist in der Kirche, Intelligent Design, also überall, wo es eine Weiterentwicklung gab, macht der liebe Gott Hokus Pokus und dann ist der nächste Entwicklungsschritt da. Beides ist eine sehr dürftige Erklärung in Wahrheit. Da gilt es noch eine große Wissenslücke, sage ich mal, zu füllen, und da hat Steiner einige Anregungen gegeben dazu. Also auch spannend. Aber bleiben wir beim Menschen. Also der Mensch hat jetzt diese vier Glieder, wenn man so will. Also den physischen Körper, den physischen Leib, den Bildekräfteleib, den Trieb- und Begierdenleib und das Ich. Also den eigentlichen Herrn da drinnen, hoffentlich, in uns. Der das eigentlich Geistige in uns ist, das eigentlich Schöpferische ist. Nämlich wenn man jetzt waren wir gerade bei der Evolutionslehre, wenn man fragt, was ist das Schöpferische, die Quelle alles dessen, der Intelligenz, die da herauskommt, die die Natur letztlich gestaltet, die bis in die Grundlage der Materie hinein wirksam ist, die Instinkte der Tiere regelt, was ist die Quelle alles dessen? Also wo man jetzt groß Gott hinsetzen würde oder so, dann ist es jedenfalls etwas, ja, was man wirklich schwer beschreiben kann, weil es eben weder klein noch groß, dick noch dünn ist, aber es ist die Quelle von allem, das eigentlich Schöpferische. Und unser Ich ist diesem, sage ich mal, großen Weltschöpferischen verwandt. Es ist ähnlicher oder gleicher Art, nur halt viel kleiner, viel weniger schöpfungsmächtig als das, was halt die ganze große Welt hervorgebracht hat. Aber wir haben etwas, naja, was man nicht umsonst nennt, den göttlichen Funken in uns, was eine gewisse Verwandtschaft damit hat. Das braucht uns also in keiner Weise hochmütig werden lassen, weil es ist wirklich also so winzig klein, ein so kleines Stäuberl gegenüber dem uns übergeordnet göttlich-geistigen, aber trotzdem schöpferischer Art. Also das Geistige im eigentlichen Sinn. Und das ist das, was wirklich unvergänglich ist. Weil das Wesen des Schöpferischen besteht darin, in allererster Linie sich selbst zu erschaffen, immer wieder zu erschaffen. Das heißt, das Ich des Menschen, dieser Punkt in uns, ist nicht der Herr Hoferath sowieso, sondern das ist das, was sich selbst beständig neu erschafft, weiterentwickelt, das von nichts anderem abhängt in gewisser Weise als von sich selbst. Es ist zwar der Anstoß dazu gekommen, natürlich durch das große Schöpferische, also aus dem Göttlichen heraus, aber was wirklich unsere individuelle Eigenart ausmacht, die haben wir von uns selbst, von niemand anderem. Sie wird vielleicht beeinflusst und getrübt durch alles Mögliche, namentlich durch die leiblichen Wesensglieder, in denen wir drinnen stecken, also sei es jetzt die Vererbungsströmung, sei es die Erziehung, die hineinwirkt. Mit dem allen müssen wir kämpfen im Grunde, muss unser Ich kämpfen. Das kann uns fördern in der Entwicklung, es kann uns hemmern in der Entwicklung, wir müssen uns auseinandersetzen. Aber das heißt, wenn oft da in der Pädagogik oder so die Frage aufgetreten ist, na, was ist wichtiger, die Anlage, die vererbte Anlage, oder ist es die Erziehung, also das, was auch von der Umwelt einwirkt. Ja, beides hat einen Einfluss, aber das Wichtigste ist das Ich, das damit lernt, umzugehen mit diesen Einflüssen. Manches Ich unterliegt halt, öfter oder mehr einer schlechten Anlage oder vielleicht schlechten Umwelteinflüssen. Ein anderes Ich erweist sich als stärker und kann auch bei schlechten Voraussetzungen letztlich gut damit umgehen. Das ist also nicht immer ganz zufällig. Zwei Menschen, die unter gleich guten oder gleich schlechten Bedingungen aufwachsen, von mir aus sogar von den gleichen Eltern, entwickeln sich durchaus nicht in genau gleicher Weise. Also da kommt das Individuelle hinein. Der eigentliche Kern des Menschen. Also das ist das, was von sich selbst abstammt in Wahrheit. Da brauche ich nicht fragen, von wem stamme ich da ab diesbezüglich. Da stamme ich eigentlich, wenn von irgendwas, nur immer wieder von mir selber ab. Allerdings macht das Ich eine Entwicklung durch. Also es verändert sich, es wird reicher. Reicher heißt, es kann mehr schöpferische Kräfte entwickeln. Denn das ist die eigentliche Tätigkeit des Ich. Schöpferische Kräfte zu entwickeln. Das heißt, wenn Sie mich fragen, wo kann ich dem Ich am ehesten begegnen? Dort, wo ich in irgendeiner Weise schöpferisch tätig bin. Wirklich schöpferisch tätig bin. Nicht einfach nur was nachahme, sondern wo ich wirklich kreativ werde. In allen Bereichen, das ist natürlich die Kunst ein großer Bereich, aber das kann im sozialen Leben sein. Das soziale Leben ist eine der größten Künste, mit den Menschen zusammenzuleben. Da muss man oft sehr kreativ sein. Und viele Konflikte im sozialen Bereich zum Beispiel scheitern daran, dass die Menschen zu wenig kreativ sind im Umgang mit den anderen Menschen. Da sagen, ich bin so und das hast zu akzeptieren, Ende. Und einfach nicht flexibel genug sind, sich auf die andere Umgebung und auf die anderen Menschen, auf die andere Kultur genügend einzustellen. Zu sagen, ich muss jetzt nicht nachmachen, alles andere, aber ich kann kreativ einen Weg finden, wie wir miteinander umgehen können. Dann wird im sozialen Leben vieles sehr viel besser passieren und ablaufen. Und schon gar ist es also ein Unsinn aus Sicht der Anthroposophie, ganz besonders dann, wenn man die Unterschiede eben zwischen den Menschen im Leiblichen suchen will, also im Rassischen oder in der Volkszugehörigkeit oder in der Bildungsschicht, in der jemand aufgewachsen ist. Also das sind Faktoren, die einen Einfluss haben mögen, aber entscheidend ist das Ich, was das daraus macht. Und da gibt es halt Menschen, die machen was daraus, mehr daraus, manche weniger. Und wenn etwas die Größe eines Menschen bestimmt, dann ist es das. Dann ist es diese Kraft des Ich drinnen. Und alles andere hat mehr äußere Bedeutung. Wobei man natürlich sagen muss, je weiter man in die Vergangenheit zurückblickt, desto mehr Einfluss hatten noch diese leiblichen Glieder des Menschen. Eben weil das Ich noch sehr wenig bewusst war, noch sehr wenig entwickelt war. Also es ist auch nicht von Anfang an so hellwach gewesen, wie es heute ist. Also das Ich macht eine lange Entwicklung durch. Ja, es macht eine lange Entwicklung durch. Aha. Das ist aber jetzt interessant. Wann, wie, wo macht es diese Entwicklung durch? Bis jetzt sprechen wir von dem Menschen, der also hier auf Erden steht, sitzt, liegt, atmet, isst, spazieren geht, der in seinen Körperhüllen, so können wir es jetzt nennen, lebt, also in dem physischen Leib, in dem Lebensleib, in dem Triebleib, als Ich drinnen lebt und jetzt nach außen agiert, seine eigenen Triebe in die Hand nimmt, durch das alles sich weiterentwickelt. Nicht nur ein Mensch, der sein eigenes Ego, seine Triebe besser in den Griff kriegt, wird wahrscheinlich ein stärker entwickeltes Ich haben als einer, der immer unterliegt dem Tier, das da mit ihm durchgehen will, zum Beispiel. Und wenn es ihm dann noch gelingt, das nach außen wirklich in praktische Taten umzusetzen, die vielleicht zum Heil von ein paar anderen Menschen auch sind, nicht nur immer für sich selbst, dann wird er vielleicht das Ich noch größer entwickeln können. Das ist ja so ein gewisser Gedanke, dass das Ich etwas ist, das auch über sich hinaus wirkt, indem es sich sagt, ich als Individuum habe ganz einzigartige Fähigkeiten im Grunde. Und in Wahrheit hat die jeder Mensch. Indem ich einfach schon Mensch bin, habe ich als Mensch einzigartige Fähigkeiten. Der eine halt so wenig, der andere so viel. Das mag sehr unterschiedlich sein, aber jeder hat etwas einzigartig Unverwechselbares. Hat etwas Einzigartiges dadurch, auch was er der Welt geben kann und niemand anderer geben kann. Das kann was ganz Kleines, Bescheidenes sein. Also Sie müssen sich nicht immer vorstellen, jetzt was ein Riesengroßes. Ich meine, manchmal sind halt Genies dabei, die eine Revolution in der Welt geradezu hervorrufen durch ihr Genie, im positiven Sinn jetzt gemeint. Manchmal sind es auch nur ganz kleine, bescheidene Dinge. Auf das kommt es ja nicht an. Wir wären nicht Mensch, wenn wir das nicht hätten. Also, das ist der Gegensatz zwischen dem, was wir nennen können, Ich und Ego. Das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Das Ego, das ist mehr das, was so aus unserem Trieb- und Begierdenleib kommt. Das sagt, ich will, ich brauche, ich muss haben für mich, ausschließlich für mich. Das Ich geht eigentlich in Wahrheit in die umgekehrte Richtung. Das ist interessant und es wird umso reicher, je mehr es in sich die Möglichkeit, die Kraft und auch die Freude entdeckt, aus der eigenen Einzigartigkeit heraus etwas für die Welt im weitesten Sinne tun zu können. Ist ja heute nicht sehr verbreiteter Gedanke, nicht? Weil man schaut so im Business oder so, ist eher mehr, wird aufs Ego spekuliert. Allerdings, die Kreativität, um wirklich Geschäfte machen zu können, hätte man nicht, wenn man nicht trotzdem auch das Ich hätten, weil das ist der eigentlich kreative Faktor. Nur lässt sich dann halt das Ich ein bisschen manchmal zu stark im Dienste des Ego für den eigenen Verdienst halt einspannen. Das ist halt. Aber Wirtschaft kann auch anders laufen. Also es ist nicht immer und überall so, aber es ist halt heute das Verbreitetere, sagen wir mal so. Müsste nicht sein. Aber jedenfalls ein Wechselspiel dieser Kräfte. Ja, aber jetzt, wo entwickelt sich dieses Ich, um noch einmal auf diese Frage zurückzukommen? Gut, also während des Erdenlebens, indem es die Triebe in den Griff bekommt, indem es Taten setzt in die äußere Welt, die nicht bloß dem eigenen Triebleib dienen, sondern die ein bisschen darüber hinausführen, indem ich kreativ tätig bin in der Welt, dadurch entwickelt sich das Ich weiter. Naja, wie viel bringen wir denn da weiter so im Erdenleben? Das ist die Frage. Und vor allem, wo fängt das an? Wie kommt das jetzt, dass ein Mensch in dieser Beziehung geniale Fähigkeiten entwickelt, sei es als Erfinder, sei es als Künstler, sei es genial im Sozialen zu sein, als irgendein Wohltäter der Menschheit? Und der andere bringt halt nur sehr wenig weiter in dem Punkt. Wo liegt der Unterschied? Weil oft bei einzelnen Menschen diese große Anlage zeigt sich relativ früh. Oft schon als Kind zeigt sich das irgendwo. Und da hat er schon diese ganze Entwicklung durchgemacht. Wieso macht sie der andere nicht durch? Das ist doch eine interessante Frage. Woher gibt es diese Unterschiede? Und vor allem, wo kommt das Ich her?
Gibt es
jetzt
schon ein Vorwissen
über Seele? Ja, das ist die entscheidende Frage. Ist dieses Ich, entsteht es einfach mit der Geburt oder mit der Empfängnis? Oder ist das schon vorher da in einer gewissen Weise? Das ist jetzt einmal die nächste Frage, die wir klären müssten. Wo kommt das Ich her? Wir sagten, es ist in gewisser Weise der Schöpfer seiner selbst. Also ich kann es im Grunde nicht suchen in der Vererbungsströmung, in der leiblichen Anlage sozusagen. In dem liegt es nicht. Die gibt mir Auskunft über das körperliche Instrument, das Ich dann einmal haben wird. Es liegt aber auch nicht in den Bildekräften, in den Lebensleib, den wir haben. Auch in dem liegt es nicht drinnen. Und es liegt erst recht nicht in den Trieb- und Begierdekräften, die wir aufnehmen. Also in all diesen Strömungen ist es nicht drin. Es hat einen eigenen Ursprung. Und da zeigt sich ja eben tatsächlich die interessante Eigenschaft, dass das bei einzelnen Menschen eben sehr unterschiedlich ist. Manche kommen da scheinbar mit reichen Fähigkeiten schon herein, die sie unmöglich in den paar Kindheitsjahren sich entwickelt haben können, sondern wo es so ausschaut, sie hätten sich das schon mitgebracht. Da geht es jetzt nicht um die äußeren Fähigkeiten, dass ich schreiben und rechnen kann, das muss jedes Kind lernen. Aber warum lernst du das eine ganz schnell und wird später vielleicht ein berühmter Autor oder Dichter was, oder vielleicht bei einem anderen ist wieder so, er lernt ganz schlecht schreiben und wird trotzdem dann ein paar Jahre später ein genialer Dichter. Gibt es auch. Also es gibt die verschiedensten Wege, wie das gehen kann. Es läuft nicht immer so glatt. Aber die Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen geistigen Anlagen, schöpferischen Anlagen in die Welt hinein. Woher kommen diese Unterschiede? Müsste man eigentlich sagen, ja, irgendwo müssen die entstanden sein. Früher, vorher. Weil die Zeit von der Empfängnis bis zur Geburt und dann ein bisschen darüber hinaus, die Zeit reicht eigentlich in Wahrheit nicht aus. Und vor allem sind da nicht die Erfahrungsmöglichkeiten, dass wir diese Dinge entwickeln hätten können. Naja, das Ich, in dem es das rein Geistige ist, das rein Schöpferische ist, das sozusagen sich selbstbeständig erschafft, das unterliegt nicht der Vergänglichkeit, zwar der Veränderung, aber nicht der Vergänglichkeit. Das heißt, es löscht mit dem Tod nicht aus, es verschwindet nicht einfach mit dem Tod, sondern es bleibt als ein Individuum, als eine geistige Ganzheit bestehen nach dem Tod. Im Gegensatz zu den leiblichen Gliedern. Die Frage ist nur, was dann eben weiter passiert. Also das heißt, mit dem hängt es zusammen, dass es die Möglichkeit eines Weiterbestehens nach dem Tode gibt. Ein weiterbestehendes Ich. Wie dieses Leben des Ich nach dem Tode, unmittelbar nach dem Tode ausschaut, ist ein anderes Kapitel. Das würde heute zu weit führen, das im Detail zu beschreiben. Es wird natürlich anders sein und mit einem anders gearteten Bewusstsein verknüpft sein als hier auf Erden, weil hier entfalten wir unser Bewusstsein durch unser leibliches Werkzeug, also das heißt durch den physischen Leib, durch den Lebensleib, durch den Triebleib. Alles das sind Werkzeuge für unser mehr oder weniger sinnliches Bewusstsein, das wir haben. Also ein sinnliches Bewusstsein in der gleichen Art, wie wir es jetzt haben, werden wir nach dem Tod wahrscheinlich nicht haben. Das heißt, wir werden nicht so in die Welt hineinschauen und sagen, aha, na, jetzt bin ich gestorben, macht nichts, es ist eh alles unveränderlich. Sie sehen mich zwar nicht mehr, aber ich geister halt als Gespenst herum. Und also so wird es wahrscheinlich nicht sein. Dass wir sinnlich erleben können, dazu brauchen wir auch Sinnesorgane. Aber das heißt nicht, dass alles Erleben aufhört. Es ist eben anders geartet. Es stützt sich namentlich dann auf die Dinge, die es mitnehmen kann, auch hier aus diesem Erdenleben. Und mitnehmen können wir im Grunde in das Leben nach dem Tod alles das, was wir hier wirklich durch unser Ich an uns selbst ergriffen und verwandelt haben. Das heißt, an unseren leiblichen Wesensgliedern. Naja, vom physischen Leib werden wir das Stoffliche werden wir natürlich nicht mitnehmen. Also vom physischen wird am wenigsten überbleiben. Das ist das, was wirklich in die Erde, zur Erde zurückkehrt. Auch nicht alles, gewisse Formkräfte gehen vielleicht auch mit, aber das ist ein eigenes Kapitel. da müsste man wieder über das Problem der Auferstehung, die im Christentum ja eine große Rolle spielt. Es ist eine interessante Frage, was passiert, weil es heißt Auferstehung des Leibes, aber Auferstehung eines unverweslichen Leibes, nicht? Weil es ist nicht einfach jetzt, die Knochen werden wieder zusammengesucht und was dann eh schwer vorstellbar wäre, wie das zugehen sollte, und dann steht letztlich wieder so ein Körper da, wie wir ihn jetzt haben. Das heißt ein sterblicher Körper im Grunde, weil warum sollte der plötzlich unsterblich sein? Also wenn, wird das sicher irgendwie anders sein, wenn da irgendwas dran ist. Also Auferstehung des Leibes ist ein eigenes Kapitel, wäre wieder irgendwann einmal ein Thema, auch darüber könnte man sprechen. Aber grundsätzlich vom stofflich-physischen Leib geht da relativ wenig mit, also in das Leben nach dem Tod. Das wird der Erde übergeben. Von den Lebenskräften schon ein gewisser Teil, nämlich der Teil vor allem, den wir sehr stark während des Erdenlebens benutzt haben, um unsere Gedankenformen zu bilden, indem wir bewusst bildend tätig waren und uns dieser Lebenskräfte bedient haben, um sozusagen unser Gehirn während des Denkens zu formen. Also das heißt, mit dem wir sehr stark verbunden waren, dass wir individualisiert haben dadurch, weil dadurch haben dann diese Lebenskräfte in uns, indem wir sie jetzt durch unser Ich lenken und leiten, werden sie nicht mehr, wenn ich es einmal so generell sage, durch die Natur geleitet, sondern durch uns selbst. Und damit prägen wir diesen Bildekräften, diesen Informationskräften den Stempel unseres Ich auf, unserer schöpferischen Ich-Tätigkeit. Und das bleibt mit uns verbunden. Das heißt, das zerstreut sich nicht in die Welt hinaus. Weil wir sagten vorher auch schon, mit dem Tod zerstreut sich einerseits der physische Leib in die Welt, aber auch die Lebenskräfte, auch die sind nicht einfach weg, sondern sie gehen in die Welt ein. Das heißt, das, was da an Intelligenzkräften drinnen waltet, ist nicht einfach verloren. Es ist nicht einfach fort, sondern es besteht in der Welt weiter. Nur es bleibt nicht mehr in dem Zusammenhang, in dem es während des Erdenlebens des Menschen war. So wie der stoffliche Leib nicht in dem Zusammenhang bleibt, sondern die Stoffe gehen fort, aber sie verschwinden nicht als solches. Weil das der Kohlenstoff und der Stickstoff und weiß ich nicht, aus dem wir bestehen, der macht nicht Schnipp und ist weg, sondern er zerstreut sich in die Welt. Und so zerstreut sich der größte Teil der Lebenskräfte in uns in die Welt. Nur der Teil, den wir wirklich von unserem Ich ergriffen haben, durchgearbeitet haben, individualisiert haben, der geht mit dem Ich mit nach dem Tod, weil der gehört zum Ich dazu. Das heißt, das ist ein Teil des Bereichs, den wir uns mitnehmen. Und noch etwas mehr nehmen wir uns mit von dem, was die Trieb- und Begierdekräfte sind, diese Kräfte, die das Traumbewusstsein erzeugen, mit denen wir sehr stark im Leben arbeiten. Im Grunde jeden Tag täglich müssen wir sehr stark mit diesen Kräften arbeiten, umgehen. Oft nicht so ganz bewusst, aber trotzdem, das Ich ist dabei. Und soweit das Ich dabei ist, so viel kann es mitnehmen. Und sehen Sie, jetzt kommen wir zu einem Begriff der menschlichen Seele. Die menschliche Seele im engeren Sinn ist das, was das Ich durch seine Tätigkeit, bewusst oder unbewusst, es fängt nämlich mit einer unbewussten Tätigkeit an, die dann mit der Zeit immer bewusster wird, was das Ich umgearbeitet hat von diesen Trieb- und Begierdekräften, von diesem Trieb- und Begierdeleib, das ist das, was wir als die menschliche Seele bezeichnen können. Das geht mit dem Ich. Das heißt, wir müssen sehr genau unterscheiden oder sehr genau sprechen. Die unsterbliche Seele des Menschen ist was anderes als das Ich. Die unsterbliche Seele des Menschen ist der Teil dieser Trieb- und Begierdekräfte, die wir veredelt haben zum Seelischen durch unser Ich. Und das nehmen wir mit. Der Rest zerstreut sich in der Welt, weil es mit uns im Grunde, mit unserem eigenen Ich nichts zu tun hat. Daher geht es in die Welt und wird dort, sagen wir mal im weitesten Sinn, weiterverwendet. Das heißt, es bleibt was über von den Menschen. Und er hat auch die Möglichkeit, in dem, was da überbleibt, ein Bewusstsein zu entwickeln. Das heißt, der Zustand nach dem Tod ist kein Unbewusster, sondern wir erleben etwas. Nur halt nicht die äußere sinnliche Welt. Was wir da erleben, ist eine andere Frage. Das werden wir dann alle irgendwann einmal erfahren, genauer, was da passiert. Aber wir gehen durch einen, sagen wir halt einmal jetzt, geistigen Zustand durch. Also zumindest einen Zustand, der sinnlich nicht erfassbar ist. Das heißt, wenn wir einen Menschen sterben sehen, sehen wir zwar die Hülle, die zurückbleibt, aber das Geistige, das weggeht davon, aber eben noch existiert, sehen wir zunächst einmal nicht, erleben wir zunächst nicht. Ja, außer wir schulen unsere Bewusstseinskräfte so stark, dass wir ein rein Geistiges auch erleben können. Wir können ein rein Geistiges erleben, sonst könnte man schon nicht denken, sonst hätte man überhaupt kein Bewusstsein. Aber unser Bewusstsein ist heute sehr stark gerichtet auf die äußere Welt und noch sehr wenig auf das eigentlich Geistige. Im Grunde dort, wo wir schöpferisch tätig sind, stehen wir mitten im Geistigen drinnen. Und nur wird uns das nicht so klar bewusst heute. Wir sehen es dann meistens erst am Ergebnis, das herauskommt. Da könnten wir im Moment des schöpferisch Tätigseins vollkommen wach sein, wo uns wirklich der geniale Einfall gerade kommt. Und könnte man das genau überschauen, dann wären wir mittendrin in einem rein geistigen Erleben. Ohne etwas Sinnliches dabei. Dann würden wir in dem mittendrin stehen. Steiner hat bis zu einem gewissen Grad die Fähigkeit gehabt, solche Zustände erleben zu können. Und daher konnte er auch schildern, was der Mensch oder was zumindest einzelne konkrete Menschen nach dem Tod erleben. Weil er ihr Bewusstsein miterleben konnte. Weil er also das äußere sinnliche Erleben so weit zurückdrängen konnte für den Moment der Beobachtung und sich so konzentrieren konnte auf das rein Geistige, das dahinter steckt, dass er das miterleben konnte. Und ich meine auch etwas, was er sich als eine geistige Anlage mitgebracht hat. Er konnte das schon als relativ kleines Kind. Also er hatte die erste Erfahrung mit etwa 8 Jahren in der Beziehung. Er beschreibt es in seiner Autobiografie sehr, sehr deutlich. Und da sitzt er im Bahnhofsgelände, sein Vater war Bahnhofsvorsteher, in Botschach war das damals. Und er ist oft also in dem Wartesaal des Bahnhofs dort gesessen und hat immer geschaut, wenn die Züge kommen und so. Und der Wartesaal war leer, es ist ihm gerade kein Zug gefahren. Und dann erlebt er plötzlich eine Frau, die bei der Tür hereinkommt, die zu ihm spricht, die ihm irgendwie vertraut vorkommt, aber er hat sie trotzdem noch nie im Leben gesehen, aber sie kommt ihm trotzdem sehr vertraut vor, sie spricht ihm zu an und sie sagt zu ihm: Bitte tue für mich, was du tun kannst. Und dann ist sie weg. Also er sagt, und dann ist sie im Ofen verschwunden. Also es war offensichtlich keine äußere sinnliche Erfahrung. Also ist dann zum Ofen gegangen und weg war es. Also eine Art Vision, wenn man so will. Na, jetzt könnte man sagen, der hat er halt irgendwas lebhaft geträumt oder so. Kann ja vorkommen, dass man in so einen Tagtraum verfällt und dann nicht weiß, habe ich das jetzt geträumt oder war das wirklich? Ja, nur ein paar Tage später fällt ihm auf, also dass eine gewisse traurige Stimmung in der Familie herrscht. Der Vater ist relativ niedergeschlagen und so, und es stellt sich dann heraus, es ist die Nachricht gekommen, dass vor einigen Tagen eine Verwandte des Vaters gestorben ist, und zwar auf tragische Weise, nämlich durch Selbstmord gestorben ist. Und zwar, wie sie dann nachher herausstellt, genau zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Erlebnis im Bahnhof hatte. Das heißt, er hat im rein geistigen Erleben miterlebt, dass diese Person das Erdenleben verlassen hat und sozusagen einen gewissen Eindruck von dem bekommen, was danach ist. Das hat sich in ein Bild gegleist. Sie dürfen sich jetzt nicht denken, gut, die marschiert jetzt so durch die geistige Welt, genauso wie es im physischen Leben ausgeschaut hat. Das ist halt, wenn man so eine Vision, so eine hellsichtige Vision, wenn man das komische Wort gebrauchen wollen, erlebt, dann muss man sich immer bewusst sein, dass die Bilder, die man sieht, man ja jetzt nicht als äußere sinnliche Bilder nehmen darf, sondern in gewisser Weise als Sinnbilder nehmen muss. Aber es sind Sinnbilder, die eben dann einen Wahrheitsgehalt haben, die einen auf eine gewisse Wahrheit hinweisen. Und aus solchen Erlebnissen konnte Steiner eben öfters schildern, auch das Schicksal anderer Menschen dann, die über die Schwelle des Todes getreten sind. Naja, also das heißt, es bleibt etwas über. Und in Wahrheit ist dieses Erleben uns allen gar nicht so fern. Wir sind nur nicht aufmerksam genug darauf. Das ist das Problem. Jeder von uns, ich garantiere Ihnen, jeder von uns hat täglich im Unterbewusstsein seines Gedankenwebens sogar Einfälle, die von den Toten kommen. Nämlich von Toten, mit denen er im Leben in Verbindung gestanden ist. Und vieles von dem, wo man sagt, bah, jetzt ist mir was Gescheites eingefallen. Sagt man, ich war wieder so gescheit. Das sind Impulse aus einer anderen Welt. Nur wir bemerken es nicht. Wir verschlafen es einfach. Die Kunst, sowas hellsichtig zu erleben, besteht nur darin, die Konzentrationsfähigkeit so weit zu erhöhen, dass man einerseits die alltäglichen Gedanken, die alltägliche Sinneswahrnehmung ausblenden kann, willentlich, und sich ganz auf das konzentriert. Dann werden diese Erlebnisse genauso klar und sicher, wie wenn wir in die Welt hinausschauen. Also Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass die Visionen, die Steiner hatte, dass die auf einem verminderten, auf einem herabgedämpften, auf einem traumartigen Bewusstseinszustand passieren. Das ist der Fall bei Medien. Es gibt auch Medien, nicht mehr, man kennt das so vom Tischerlücken oder so, manchmal, meistens, also zu 99% ist eh Scharlatanerie und Zirkuszauber, aber hier und da gibt es doch Menschen, die ohne besondere Schulung Fähigkeiten haben, gewisse Impulse aufzugreifen, aber das Charakteristische dabei ist, dass ihr Wachbewusstsein dann gerade ganz ausgeschaltet ist. Also ein Medium ist eigentlich nicht bei sich. Und es erinnert sich nachher nicht an das, was es in der Trance gesagt hat. Also wenn es mal in einen Trance-Zustand kommt, das ist ein sehr, sehr tief unterbewusster Zustand, bei dem sowieso dann von Haus aus die Sinneswahrnehmung und das alles für das Medium ausgeschaltet ist. Und dann kommen halt diese tieferen Impulse herauf, weil in Wahrheit das, was wir aus der Welt der Toten erleben, sitzt in einer Bewusstseinsebene, die, naja, noch tiefer ist als das Traumbewusstsein. Das heißt, das ist für uns das Schlafbewusstsein und das ist für uns normalerweise finster. Nicht weil in der Nacht, wenn man schlafen ist, finster fällt. Wir träumen vielleicht noch irgendwas, aber dann ist es finster. Normalerweise. Dass das Medium verfällt in der Trance in so einen schlafartigen Zustand, Das heißt, für sein Ich-Bewusstsein ist es dann auch finster, aber es kommt so mehr oder minder aus dem Unterbewusstsein automatisch, also ohne dass das Ich wirklich bewusst beteiligt ist, etwas heraus. Nur kann dann kein Mensch wirklich beurteilen, was das jetzt so genau war, was das Medium schildert. Da können sehr viele Täuschungen, sehr viele Irrtümer entstehen. Die Schilderung ist zwar vielleicht ganz richtig als Bild, als Erlebnis, aber die Deutung ist oft eine ganz falsche. Weil das Problem ist, wenn man solche Visionen erlebt, versteht man sie deswegen noch nicht unmittelbar notwendigerweise. Also das heißt, wirklich sie zu durchschauen und sie von Täuschungen unterscheiden kann man im Grunde nur, wenn man mit wachem Bewusstsein dabei ist, so wie wir eigentlich nur im nüchternen, wachen Zustand die Welt wirklich einigermaßen beurteilen können, und da tut man schon schwer genug. Der Zustand, aus dem die Schilderungen bei Steiner geschöpft sind, ist eine Steigerung dieses Wachzustandes. Das heißt, das Ich-Bewusstsein ist bei ihm noch wacher, als es normalerweise ist. Das heißt, wenn er diese geistigen Schilderungen macht, dann ist das Ich-Bewusstsein noch wacher. Das heißt, die bewusste Kontrolle ist noch stärker. Also es sind nicht einfach so Träume, die da durchgeistern und sagen, naja, hat er sich halt was einbildet, sondern er steht zumindest also diesen Erlebnissen genauso wach und klar der Welt gegenüber, halt aber jetzt nicht nur der äußeren, sondern auch dieser geistigen Welt. Ist für uns halt schwer nachzuvollziehen, weil wir noch nicht so weit sind. Aber da sind wir bei dem Punkt, dass wieder der geistige Entwicklungsgrad halt unterschiedlich ist. Das müssen wir halt zur Kenntnis nehmen, wie auch immer. Aber kehren wir zurück zur Frage, wie entwickelt man diesen geistigen Entwicklungsgrad? Naja, also in dem, was man hier im Erdenleben tut, in einem Erdenleben tut, reicht das aus? Reicht das aus? Also zumindest ist das die Frage, die sich Gotthold Ephraim Lessing gestellt hat. Ich weiß, es ist ja nicht so, dass der Reinkarnationsgedanke nur im Buddhismus und in den orientalischen Religionen ist, sondern man hat sich im Abendland sehr wohl auch beschäftigt damit, namentlich zur Zeit der Klassik, in der Goethezeit und so, also in die auch Lessing hineinfällt, hat man sich sehr intensiv auseinandergesetzt. Also Schiller zum Beispiel. Schiller endet seine Dissertation als Mediziner damit, dass er den Reinkarnationsgedanken hinstellt. Dass er sagt, also gut, wenn letztlich die Kunst des Arztes zu Ende ist und der Tod eintritt, ist das das Ende für immer. Und dann schildert er das, also noch, ja, gibt's nicht die Möglichkeit, dass wir wiederkehren. Also zumindest als Idee ist es bei ihm vorhanden. Nicht als Gewissheit, aber als Idee, detto bei Goethe. Und sehr stark eben bei Lessing. Wobei Lessing insofern sehr interessant ist, weil er ja ein sehr stark aufklärerischer Geist war, ein sehr nüchterner Mensch war. Lessing hat von sich selbst gesagt, ich bin so ein wacher, nüchterner Mensch, dass ich in meinem Leben noch nie geträumt habe. Entweder ich bin wach, dann bin ich klar bewusst, oder ich schlafe, dann ist finster, sozusagen. Dazwischen gibt's nichts. Also in Träumereien, Fantastereien verliere ich mich nicht. Ich will alles klar, rational mit dem Verstand durchschauen. Aber ich wage mich damit auch an höhere Themen heran. Und da hat er eine sehr interessante Schrift geschrieben. Er hat ja nicht nur Theaterstücke geschrieben, sondern philosophische, religionsphilosophische Werke. Und insbesondere eines, das nennt er die Erziehung des Menschengeschlechtes. Und da kommt er in den, das ist so in Paragraphen gegliedert, in etwa 100 Paragraphen, ich glaube es sind genau 100, schildert also eben die Entwicklung im Grunde der ganzen Menschheit, wie sich die Erziehung geändert hat und welche Prinzipien wichtig sind. Also da zeigt er auch den geistigen Entwicklungsgang der Menschheit irgendwo drin. Und zum Schluss kommt er darauf, naja, woher passiert das überhaupt? Wie kommt das alles zustande? Ja, ist es denn so, dass der Mensch in einem einzigen Leben alles das entwickeln könnte? kann ich in einem Leben alle diese Entwicklungsstufen durchgemacht haben, damit ich also ein Mensch bin, der jetzt geistig auf der Höhe der Jetztzeit steht? Oder ist es nicht viel eher so, dass ich mich durch viele Leben entwickelt habe? Und er sagt dann, ist dieser Gedanke nur deshalb zu verwerfen, weil die Menschheit gleich am Anfang drauf gekommen ist, weil in den alten Kulturen hat man überall davon gesprochen. Das ist nur dann später verloren gegangen. Oder ist es deswegen, weil ich mich nicht mehr erinnern kann an die früheren Leben? Na, dann sagt er, Gott sei Dank kann ich mich nicht erinnern dran, weil wahrscheinlich würde ich dann einen allerschlechtesten Gebrauch von meinem jetzigen Leben machen. Stellen Sie sich vor, Sie wüssten, Sie waren im vergangenen Leben, weiß ich nicht, der Kaiser von China, irgendwas ganz Bedeutendes. Und jetzt sind Sie irgendwo ein Tellerwäscher in New York. Und da hilft Ihnen das jetzt unheimlich viel, dass Sie immer wissen, Sie waren der Kaiser von China. Das kann passieren, also ist jetzt ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber also so unmittelbar das Wissen von den vergangenen Inkarnationen würde einem sicher nicht helfen. Hier, so wie es ist ja im einzelnen Leben auch schon. Ich meine, wenn ich zum Beispiel schreiben lerne, was ich da alles durchmachen muss, bis ich schreiben kann, wenn ich heute eine Notiz mache, denke ich an das alles nicht mehr. Das ist weg. Gott sei Dank. Wenn ich jetzt mal nicht noch genau jedes Mal, wenn ich ein A mache, mich erinnern müsste, wie haben wir denn das in der Schule gemacht? Da haben wir zuerst die, aha, so und so. Na, da komme ich nie zum Schreiben. Also, es ist schon ganz gut, dass man manches vergisst. Aber, sagt er, und wenn ich es jetzt vergessen habe, muss ich es auf immer vergessen haben? Wird nicht vielleicht einmal auch die Zeit kommen, wo ich mich daran erinnere, wenn meine geistige Entwicklung weit genug ist? Vielleicht werde ich mich dann auch einmal erinnern. Oder ist der Gedanke der Wiedergeburt nur deshalb so lächerlich oder so schwierig zu fassen, weil das dann so unendlich lange Zeit, aber wenn man sich mal denkt, also jetzt zurück ins Mittelalter, in die griechische Zeit und zu den Ägyptern, was, das ist ja endlos, bitte, immer wieder kommen. Ja, aber dann sagt er, ja, habe ich irgendeine Zeit zu verlieren, ist nicht die ganze Ewigkeit mein? Nein, er meint also, Gott diese langen Zeiträume geben dem Ich die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und das Ich hat eben die stärksten Möglichkeiten, sich zu entwickeln, gerade hier in der Auseinandersetzung mit dem Irdischen, hier in dem physischen Leib, in dem Lebensleib, in dem Trieb- und Begierdenleib. Und hier in der Auseinandersetzung mit der äußeren Welt, da kann sich das Ich am allerstärksten entwickeln, am stärksten Bewusstsein entwickeln, indem ich mich an der harten Welt stoße. Weil sonst geht's mir, wenn ich hier das Bewusstsein nicht entwickle, geht's mir so, wie es uns im Schlaf geht, dann bin ich in der geistigen Welt, ist stockfinster. Nicht wahr? Es ist viel schwerer für die rein geistige Welt das Bewusstsein zu entwickeln, als hier für die äußere sinnliche Welt. An der Härte, an dem Widerstand der stofflichen Welt letztlich, stoßen wir uns viel stärker als am geistigen. Und dadurch entwickeln wir leichter zunächst einmal hier das Bewusstsein. Wenn wir es einmal genügend entwickelt haben, dann gelingt es uns auch im rein Geistigen aufzuwachen. Das ist halt für viele von uns ein Zustand, der noch in der Zukunft liegt, vielleicht in 5 Erdenleben oder so. Für manche ist es schon eine Realität geworden, so sieht es zumindest Steiner, so sah es Lessing, so sahen es viele. Und vielleicht das zum Abschluss, damit ist der Reinkarnationsgedanke, so wie er namentlich hier im Abendland gefasst wurde, errichtet seinen Schwerpunkt ganz besonders auf diesen Entwicklungsgedanken. Etwa im Buddhismus spricht man ja davon, dass das ewige Wiedergeborenwerden eigentlich ein schreckliches Verhängnis ist. Immer wieder hereinkommen in das Erdenleben und da Leiden erleben. Denn Buddha sagt, alles ist Leiden. Und auch wenn wir zwischendurch glücklich sind, in der Summe überwiegt das Leiden. Alter ist Leiden, Sterben ist Leiden, Schmerzen sind Leiden und alles das müssen wir hier zwangsläufig durchleben, dem entkommen wir nicht. Und das ist so die ganze orientalische Auffassung, ist sehr stark, das äußere Dasein ist eigentlich leidvoll, beschwert uns, führt uns noch dazu weg vom Geistigen. Weil man der Ansicht war, einmal stieg die Menschheit, das Ich nämlich, aus dem rein Geistigen herab. Und etwa die Inder, die Buddhisten trauern noch so ein bisschen nach dieser Zeit, als wir da oben waren. Und dort wollen wir wieder hin. Aber hier werden wir bewusst. Bewusstsein ist mit Schmerzen verbunden, ist mit Leiden verbunden. Das ist richtig. Also die buddhistische Feststellung hat schon was. Wir wissen das alle, das Leben ist nicht immer nur heiter und ist nicht immer nur Spaß, sondern kann auch wehtun. Aber im Grunde entwickeln wir gerade an dem, was uns wehtut, am meisten Bewusstsein. Wie oft ist es nicht, dass ein Mensch erst gerade durch einen Unfall, durch eine schwere Krankheit, die er durchmacht, so ganz zu sich selbst findet und das Leben plötzlich mit anderen Augen sieht. Nicht, dass wir uns das herbeiwünschen sollten und nicht, dass das immer passieren muss, aber es ist halt ein dramatischer Weg, um bewusst zu werden. Aber wir werden bewusst daran. Das ist der Grund, warum wir hier heruntersteigen und warum wir eigentlich nur hier das Ich-Bewusstsein bis zu dem Grad einmal entwickeln können, dass wir dann endlich einmal im rein Geistigen die gleiche Wachheit oder eine noch höhere haben. Das ist die Vorbereitung dazu. Und das steigert sich sozusagen, oder hoffentlich steigert sich das von Inkarnation zu Inkarnation. Ich meine, wir machen manchmal ein bisschen Rückschritte, manchmal Vorschritte. Das ist klar, halt je nachdem, wie wir uns bewähren in dem Leben. Und die Bewährungsproben, das ist vielleicht der zweite Gedanke, den ich Ihnen noch mitgeben möchte. Reinkarnation wird zumindest also in den östlichen Religionen auch immer verbunden mit dem Karma-Gedanken, mit dem Schicksalsgedanken. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass was einem als Schicksal unvermutet, ungewollt zustößt, also das nicht das, was man selber geplant hat, sondern was ihm halt passiert, negativ, positiv auch, in beider Richtung. Das sei, sagen die östlichen Religionen, bedingt durch die Taten im früheren Leben. Also was man im früheren Leben getan hat, hat Auswirkungen auf ein späteres Leben und kommt uns dann sozusagen von außen in Form von Ereignissen entgegen, Schicksalsereignissen, in Form von Schicksalsereignissen, positiven, negativen Schicksalsereignissen. Warum kommt es uns entgegen? Weil wir selber es uns eigentlich zuführen. Weil wenn wir in einem Leben gewisse Aufgaben halt nicht gelöst haben, die wir uns gestellt haben, um bewusster zu werden. Wenn wir was verpatzt haben, was falsch gemacht haben, damit sozusagen etwas schlecht getan haben in dem Erdenleben, nicht aus dem rein menschlichen getan haben, dann wollen wir den Fehler in Wahrheit ausgleichen. Unser Ich will das. Unser wahres Ich. Wir sind nämlich mit unserem Bewusstsein noch gar nicht für unser ganzes Ich wach geworden, noch lange nicht. Also wir schlafen, weil das Ich ist ja eigentlich was Geistiges. Wir sind nur so mit dem ganz kleinen Zipfel Bewusstes hier ins Sinnliche hereinragt. Da spüren wir ein bisschen was. Da spürt das Ich zumindest, ich bin da, auch ich bin's, der sie angehaut hat. Viel mehr wissen wir schon nicht. Aber das Ich, das eigentlich geistige Ich, dass dieses schöpferische Prinzip in uns ist, das ist nicht untätig deswegen, auch wenn wir hier im Erdenleben noch nichts bewusst wissen davon. Aber es ist tätig und es sucht sich im Erdenleben Gelegenheiten, die Fehler, die es mitschleppt, aus der frühen Inkarnation auszugleichen und mit einem sicheren Instinkt treten wir auf die Bananenschale, die wir jetzt brauchen, damit wir hinfallen und uns den Fuß brechen, weil wir das jetzt gerade brauchen. Weil wir nämlich als Mensch immer viel zu hektisch sind und zu nervös herumrennen in der Welt, immer geschafftig. Wir brauchen jetzt einmal, find einmal Ruhe. Leg dich jetzt einmal hin, endlich. Tritt auf die Bananenschale. Bewusst machen wir das natürlich nicht. Bewusst ärgern wir uns, oh, jetzt haben wir uns den Fuß gebrochen. Aber unser eigentliches Ich sagt, endlich Kerl, endlich gibst du Ruhe da unten. Denk ein bisschen über dich selber nach. Geh einen Schritt weiter. Lass dich nicht immer von der Hektik der Sinne draußen weiterführen. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Das heißt, das, was uns passiert, hängt sehr stark zusammen mit unserem eigenen Ich. Das wussten interessanterweise die Griechen. Es gibt einen interessanten Ausspruch des Philosophen Heraklit, da sagt er, des Menschen Daimon ist sein Schicksal. Und Daimon oder Daimonion ist bei den Griechen im Grunde die Bezeichnung für das Ich. Das heißt, das Ich ist das Schicksal. Niemand anderer. Es ist nicht eine göttliche Strafe oder irgendwer, der sagt, du warst böse, jetzt musst du leiden, jetzt wart in der nächsten Inkarnation. Wir selber sagen es. Ist ein interessanter Gedanke einmal. Anderer Gedanke als das Strafgericht. Oder nur das Strafgericht, sagen wir so. Wobei man natürlich dazu sagen muss, natürlich nicht alles, was passiert im Leben, ist schicksalsmäßig bedingt, ist auch klar. Also wir sind keine Marionette der früheren Leben. Und das passiert in jedem Leben immer wieder etwas Neues auch. Aber ein Teil dessen, was uns passiert, was uns zustößt, stößt uns zu, weil wir es unbewusst wollen. Das steckt in Wahrheit hinter dem Karma-Gedanken. Weil das etwas ist, was mit uns zu tun hat in Wahrheit. Man braucht nur mal das Leben beobachten unter diesem Gedanken. Dann werden Sie selber Bestätigung oder Nichtbestätigung dessen finden. Man muss nur mal versuchen, das Leben einmal eine Zeit lang unter der Perspektive zu betrachten. Obwohl es natürlich schwer fällt, weil immer wenn uns was Unangenehmes passiert, na, dann wollen wir ja gar nichts damit zu tun haben. Da muss ich, da wieso so ich soll jetzt nur schuld sein, dass ich auf der Bananenschale ausgerutscht bin? Ich selber ist ja ärgerlich. Ja, vielleicht ist es ärgerlich. Vielleicht, wenn wir erkennen, dass es eine Hilfe ist, etwas zu lernen, was wir sonst nicht gelernt hätten, schaut es vielleicht im Nachhinein gar nicht mehr so schlimm aus. Nicht wahr? Wir müssen sozusagen bei unserer Selbsterziehung auch nicht immer so zimperlich sein mit uns. Aber wir haben dafür den großen Vorteil, dass wir zumindest einen Teil des ganzen Weges selber in der Hand haben. Nicht wahr? Wir selber sind Gestalter unseres Schicksals. Wir selber sind es. Das ist also eben auch einer dieser Zentralgedanken, wie der Reinkarnationsgedanke hier im abendländischen Kulturkreis aufgetreten ist und doch bei überraschend vielen Denkern vorhanden ist. Also es ist keineswegs nur so eine östliche Lehre, sondern durchaus auch eine abendländische, obwohl es, wie ich eingangs gesagt habe, im Christentum relativ weniger Zeit lang berücksichtigt wurde und vielleicht auch mit gutem Grund und tiefem Sinn, weil es einmal darum ging, den Menschen auch auf dieses eine jetzige Leben ganz zu konzentrieren und zu sagen, wach einmal in dem Leben auf. Schau, wie du da zur Rande kommst und tu sozusagen, als wäre das Einzige, als müsstest du da deine ganze Entwicklung von A bis Z jetzt und hier durchmachen. Streng dich an, tu etwas, hier und jetzt. Nicht wahr, weil sonst könnte man ja leicht in den Gedanken verfallen, na ja, in dem Erdenleben muss ich das noch nicht entwickeln, ist unangenehm. Schauen wir vielleicht im nächsten oder im übernächsten. Ist nicht die Ewigkeit mein, also da könnte ich es dann auf dem Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Ist vielleicht auch nicht so zielführend. Also, das heißt, dieser Gedanke bedeutet auch, immer mehr bewusster und willentlich den Entschluss zu dieser eigenen Entwicklung zu fassen. Das heißt, aus dem Ich heraus tätig zu sein. Sonst ist halt das mehr oder minder wohlerzogene oder weniger wohlerzogene Tier in uns tätig. Das Ego in uns. Das sind die zwei Pole. Das möchte ich Ihnen so als Gedanken mitgeben, als Anstoß. Wenn Sie Fragen haben, noch dazu, es ist so ein riesiges, weites Thema und mir ist klar, dass ich jetzt nicht einen Beweis dafür geben konnte und das kann man auch nicht. Den Beweis kann ja jeder selber für sich finden oder nicht finden und es geht auch nicht darum, jetzt das zu glauben oder nicht zu glauben. Man soll es einmal durchdenken. Ich glaube, das ist die interessante Anregung, die Steiner damit gegeben hat. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Bitte.
Die christliche Theologie,
ja,
sagt, es gibt vielleicht das
Kann, ja,
und es gibt auch die Gnade.
Ja, richtig. Richtig. Dazu ist ein eigenes Thema, steht aber durchaus nicht im Widerspruch, weil man müsste dann nur weiter ausholen. Jetzt ist die Frage, ist diese Entwicklung, die der Mensch hier durchmacht, schafft er das ganz allein oder ist da vielleicht auch von geistiger Seite her noch eine zusätzliche Hilfe nötig, die man eben als Gnade bezeichnen muss? Kann der Mensch hier zum Beispiel wirklich alles das, was er auch an negativen Wirkungen vielleicht im vergangenen Erdenleben in die Welt gebracht hat, kann er das wirklich alles selbsttätig wieder gut machen, auflösen oder ist...
Braucht man dann keinen Gott?
Eben, dann würde man keinen Gott brauchen, richtig. Und das ist ja sogar manchmal also von namentlich katholischer Seite der Anthroposophie vorgeworfen, dass es eine Art Selbsterlösungslehre wäre. Aber in Wahrheit stimmt es nicht. Das sind zwei Dinge, die sie nicht ausschließen, sondern dass der Mensch Anstrengungen zu seiner Entwicklung und zu seiner Verbesserung unternimmt, heißt nicht, dass er deswegen der Gnade nicht bedürftig sei. Es heißt nur, Mensch, du hast aber selber auch was zu tun und dich anzustrengen. Sonst wäre das ja irgendwie sehr absonderlich, die Gnade. Also er greift dann jeden wurscht, ob er sich anstrengt oder nicht. Letztlich sind alle gerettet, wunderbar. Und dann wäre die Frage, warum sollte man sich überhaupt anstrengen? Dann bin ich unmoralisch, stopp mir aus, genieße alles, auf Teufel komm raus. Ja, man kommt zwar in die Hölle, aber ja gut, weiß ich nicht, also egal. Aber jedenfalls die Betonung der eigenen Anstrengung als ein Faktor des Ganzen sehe ich durchaus nicht negativ. Also und wie gesagt, widerspricht der Gnade überhaupt nicht. Also es sind Dinge, die einander ergänzen. Steiner hat dazu auch sehr viel gesagt und auch wo die Grenzen dessen sind, zumindest dessen, was wir momentan wirklich selbst bewirken können und was höheren Einfluss bedarf.
Hat Steiner auch etwas gesagt über den Einfluss von Emotionen auf die Entwicklung?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist die Frage, was man jetzt unter Emotionen versteht. Ich meine, es gibt eben ein sehr breites Spektrum, das geht von Emotionen, die sehr aus der Tiefe kommen, die also was positiv oder negativ Triebhaftes haben können. Es geht darum, wie weit sie durch das Ich ergriffen werden. Ich will nicht sagen, gebändigt, geführt werden, erlebt auch werden. Zum Beispiel Gefühl ist in meiner Definition etwas anderes als bloße Emotion, die völlig unbewusst aus uns und unkontrolliert aus uns herausschießt, ungezügelt herausschießt. Gefühl ist Ausdruck der vom Ich in die Hand genommenen Emotion, ohne sie aber deswegen abzulehnen, ohne sie zu zerstören deswegen. Was nämlich lange Zeit ein Erziehungsmittel war, gut, also der Mensch muss sehr, sehr steif, sehr abstrakt, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, also alles was, nein, so, da darfst du nicht so lachen jetzt, das ist ernste Sache und so weiter, also keine Gefühlserregungen zu zeigen, ist ja teilweise in den östlichen Ländern noch heute ganz stark, also immer das Gesicht zu wahren, nicht zu zeigen nach außen, welche Emotion du hast. Das heißt aber auch die Möglichkeit des Gefühls, das heißt es zumindest halbbewussten Miterlebens und halbbewussten in die Hand nehmens der Emotion durch das Ich wirklich zu erleben und zu entwickeln. Also Gefühl ist verwandelt, ist durch das Ich ergriffene Emotion. Und ich sehe gerade da in unserer Zeit heute eine große Forderung, diese Ebene sehr stark zu entwickeln. Weil wir haben heute sehr stark einerseits den abstrakten Verstand, der mit auch diese sehr steifen Regeln macht. Die abstrakt denkenden Menschen sind meistens auch sehr steif und nicht emotional. Dann haben wir aber auf der anderen Seite diese relativ ungezügelte Emotionalität, die ja nur durch die Werbung und dergleichen sehr geschürt wird. Und was wir kaum haben, ist das sich einlassen auf ein reiches Gefühlsleben. Auf ein reich differenziertes Gefühlsleben, nämlich auch nicht nur auf die schönen Seiten, sondern auch auf die Schattenseiten. Das heißt zum Beispiel Liebe wirklich in ihrer Tiefe erleben zu können und sich nicht davor zu verschließen aus Angst, ich könnte verwundet werden, vielleicht in meiner Liebesbeziehung. Das ist ja halt oft alles sehr kompliziert in Wahrheit. Also gerade diese Mitte habe ich den Eindruck, dass die heute zu wenig gepflegt wird.
Das Mitgefühl.
Das Mitgefühl, richtig, wirkliches Mitgefühl. Das, bitte.
Ist diese Frage nach wie vor offen? Ich glaube, sie ist da auch bis übergangen worden.
Ja.
Wann eigentlich dieses Ich in den Körper sich etabliert?
Habe ich nicht gesagt, ist richtig. Nein, es ist etwa so in den ersten 21 Tagen etwa, sagt Steiner. Also etwa in dem Zeitraum, ab da beginnt das Ich wirklich unmittelbar den befruchteten Keim so ganz zart einmal zu ergreifen. Und geht dann immer mehr in die Gestaltung hinein ab da. Also etwa ab der dritten Woche.
Aber vorstellen kann man sich das eigentlich nicht, was da aus Zufälligkeit oder aus...
Ja, sicher, es ist in einer äußeren Vorstellung ist es nicht zu fassen, weil das Ich eben ein rein geistiges ist, das sich nur dadurch äußern kann oder feststellbar wäre, dass ab dem Zeitpunkt die Gestaltungsvorgänge ganz leise etwas Individuelles bekommen. Das ist nur wissenschaftlich heute noch sehr schwer in dieser Feinheit zu verfolgen, vor allem dann nicht, wenn man es nicht unter dem Gesichtspunkt überhaupt betrachtet und darauf achtet, auf was man aufmerksam werden muss. Aber das heißt, da beginnt zu dem, was aus der bloßen Vererbung, aus der Veranlagung kommt, was aus den Lebenskräften kommt, die eine eigene Gestaltung haben, was mit dem Triebhaften, das auch da natürlich schon ganz schwach drinnen ist.
Achtung, dass da nicht gestochen wird. Da.
Ah, nein, das ist der Knopf.
So.
Ja, es schaut aus wie weil da hinten. Ja, genau. Nein, sie ist es nicht.
Penis ist
kalt. So ist es, genau. Dann müssen wir fertig werden damit. Ja, also in der Individualisierung der Gestaltung, da beginnt sie ganz langsam, bis zum Schluss haben wir es dann in allen Feinheiten drin, bis in die Fingerabdrücke und so weiter, aber das ist ja nur ein äußerlich und nur dazu sehr schwach sichtbares Bild, aber in Wirklichkeit ist jede Faser in uns bis ins Physische hinein vom Ich durchgestaltet und mitbestimmt zumindest. Das heißt, was wir durch die Vererbungsströmung bekommen, ist sozusagen so eine Art Modellkörper, den wir aber dann individuell ausarbeiten. Und das beginnt etwa ab der dritten Woche.
Glauben wir, dass durch die Quantenphysik,
ja,
diese Erkenntnisse, die ja auch nicht sinnlich durchschauen.
Richtig, richtig.
Dass diese Gesetzmäßigkeiten hier auch zu tragen kommen.
Sie spielen sicher eine Rolle. Sie spielen sicher eine Rolle. Ich meine, erstens einmal hat schon durch die Quantenphysik begonnen. In der Quantenphysik hat aufgehört das sogenannte deterministische Weltbild. Also vorher hat man gesagt, alles ist kausal durch die Geschehnisse vorher bedingt. Das heißt, die Physik, alles physikalische Geschehen ist streng kausal. Im Grunde, wenn ich wüsste den ganzen Anfangszustand der Welt, dann könnte ich jeden weiteren Moment schon vorher berechnen. Weil ab dem Zeitpunkt alles mit Notwendigkeit abläuft. Die Quantenphysik hat als erstes einmal gezeigt, dass diese Determiniertheit nicht vorhanden ist. Ich kann die Zukunft nicht mit beliebiger Genauigkeit vorher berechnen. Nicht einmal beim einfachsten physikalischen Geschehen. Sondern es ist immer mit einer gewissen Unschärfe, mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Ich kann höchstens eine statistische Aussage machen. Und zwar grundsätzlich. Nicht, weil jetzt die Atome so klein sind, sondern grundsätzlich. Die Welt ist nicht deterministisch bestimmt, nämlich die physische Welt. Oder nicht durchgehend deterministisch bestimmt. Das heißt, da ist der Freiraum gegeben für, sagen wir mal, etwas anderes, das hineingreift. Das heißt also, um zu erklären, was im Detail auf der Welt passiert, genügt es nicht, die rein physikalische Ebene zu betrachten. Sagen wir es einmal so. Das sagt die Quantenphysik. Sondern ich muss eventuell dahinter schauen. Die rein physikalischen Ereignisse, da lässt sich nicht genau vorher bestimmen, was passieren wird.
Genauso kann ich das aber anwenden, jetzt auf diese biologischen
oder... So ist es. Und genauso auf diese Triebkräfte. Und dahinter steckt eben eigentlich erst das Ich. Beziehungsweise das geistige, schöpferische überhaupt, wenn ich die Natur als solches nehme. Also in der Natur sind es halt eben diese großen Schöpfermächte, wenn Sie so wollen, die einen ich-verwandten Charakter haben, nur halt viel, viel, viel weiterentwickelt, viel größer als wir. Und wir haben sowas im Kleinen. Und das wirkt hinein und wir haben sozusagen das Privileg bekommen, dass wir an einem kleinen Stückel Natur, nämlich an uns selbst, an unserer Leiblichkeit, halt ein bisschen auch mit dem schöpferischen Tun probieren dürfen. Und lernen dürfen einmal das Handwerkszeug, wie wird man Schöpfer, aber so ganz klein, so miniaturklein. Das ist der Gedanke, der dahinter ist. Also, und dazu ist auf jeden Fall diese Offenheit der physikalischen und auch der weiteren Ebene notwendig. Es ist eine notwendige Voraussetzung, sagen wir mal so. Mathematiker würden sagen, eine notwendige Voraussetzung, aber keine hinreichende Bedingung. Das heißt, ob es dann wirklich was reinkommt, ist ein anderes Kapitel. Aber jedenfalls muss es offen sein dafür. Und das ist es, das hat die Quantenphysik gezeigt. Also das ist der große Fortschritt. Und interessant ist, dass das wirklich begonnen hat 1900 und im gleichen Jahr hat Steiner mit der Anthroposophie begonnen. Für mich sind das so drei Marksteine. Einerseits die Quantenphysik, der Steiner mit seiner Anthroposophie und dazwischen Freud mit der ganzen Psychoanalyse. Das ist auch, wobei ich jetzt gar kein Freudianer bin, muss ich dazu sagen. Aber doch zumindest hat man eine neue Ebene des Bewusstseinslebens, nämlich des Unterbewussten und der Bedeutung dessen entdeckt. Das ist immerhin schon was. Und das, seine Traumdeutung ist auch genau 1900 erschienen als eines der wesentlichen Werke.
Dieser unterstrichene Hinweis von Ihnen, was im Unbewussten ist, soll ins Ich kommen. Das ist
genau.
Was unbewusst ist, soll ich werden.
Richtig. Also das ist so interessant. Also jedenfalls scheint es mir zu sagen, die Zeit ist überreif, sich mit diesen Dingen einmal zu beschäftigen, und zwar so zu beschäftigen, dass man nicht irgendwie Tischerl rücken tut oder irgendwo das zu einer reinen Glaubensfrage macht, wo ich sage, ja, nein, sondern wo ich versuche, es zu durchdenken. Und offen lasse einmal, ist es so, ist es nicht. Man soll kein Dogma daraus machen. weder in der einen noch in der anderen Richtung. Es wäre ganz schlecht. Und das wollte Steiner nie. Er hat immer gesagt, glaubt's mir nichts. Ihr sollt es nicht glauben, denkt es. Mehr will ich nicht. Richtig, ganz genau. Ganz genau. Also, und jeder wird für sich selbst eine Antwort finden, in irgendeiner Weise, irgendwann, irgendwo.
Wir sind eigentlich so gerichtet, aus unserer schulischen Erziehung,
ja,
dass wir eigentlich alles erfahren wollen.
Ja, richtig.
Oder?
Ja.
Und was wir nicht erfahren, dann müssen wir glauben.
Ja, ja. Nur der Punkt ist, diese anderen Dinge, vielleicht sind sie ja doch auch erfahrbar, in Wahrheit, so wie Steiner gewisse Erfahrungen hatte, zumindest sie geschildert hat. Wer sagt, dass das nur auf ihn beschränkt ist? Anthroposophie gibt auch eine ganze Menge Anleitungen dazu, wenn sie es so nennen darf jetzt, wie man solche Fähigkeiten schulen kann, nämlich diese Aufmerksamkeit auf das Geistige zu errichten, dort bewusster zu werden, langsam, nach und nach. Es ist ein schwieriger, langwieriger Weg, der viel Durchhaltevermögen erfordert, mühsam ist, anstrengend ist. Darum sind zum Beispiel seine Bücher auch so schwer zu lesen, weil es nicht nur darum geht, Informationen zu vermitteln, sondern namentlich seine Schriften. Also das nicht nur Vortragsmitschriften sind, sondern die er selber als Schriften veröffentlicht hat, sind wirklich im Grunde so gebaut, dass man über jeden einzelnen Satz einmal mindestens 5 Minuten meditieren sollte. Das heißt, konzentriert sich ihn durchdenken. Es ist nicht so, dass von einem Satz zum nächsten leicht komme und es verstehe, sondern ich komme an den Satzende und muss eigentlich schon wieder innehalten und muss so im Grunde sagen, wie hat er das jetzt genau gemeint? Nein, ich habe es noch immer nicht. Noch einmal.
Dass das bewusst von ihm ist.
Ja, 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 das ist ganz bewusst. Das ist ganz bewusst. Die Bücher sollen nicht gelesen, sondern im Grunde meditiert werden. Und darum, wenn man das tut, sind sie die erste Stufe, selber diese Fähigkeit zu entwickeln. Also es geht bei den Büchern Steiners nie darum, dass man sich informiert, was sagt Anthroposophie über dieses oder jenes. Da tut man sich sehr schwer. Da wird man nur sehr wenig davon mitbekommen. Ich meine, das Wenige kann zumindest einen Eindruck geben. Aber der eigentliche Zweck, den Steiner damit erreichen wollte, wird damit nicht erreicht. Also er macht es dem Leser extrem schwer. Und zwar ganz bewusst.
Und da braucht man wirklich nur... kann nur einsteigen für seine Bücher.
Ja.
430 Bücher
vor. Es ist eine ganze Menge, ja.
Es genügt 36 direkt geschrieben.